Lachs Brunch, der Literaturschnack mit Nefeli Cavouras und Anselm Neft.
Hallo und herzlich willkommen zu Lachs Brunch 63. Heute mit Nefeli Cavouras und Anselm Neft. Mal was ganz Neues. Hallo. Na, Fachchen. Ich habe mir was ausgedacht, dass wir eine neue Mini-Rubrik einführen, nämlich, was hast du sonst noch so gelesen? Und ich möchte dich einfach fragen, ob du noch ein, zwei, drei Bücher hast, die du jetzt im letzten Monat gelesen hast, die du den Hörerinnen und Hörern ans Herz legen willst.
Sehr gerne. Es ist quasi wie ein Podcast im Podcast. Das finde ich ganz gut. Ich möchte erwähnen, also ich muss sehr viel beruflich lesen und jetzt gerade zuletzt habe ich gelesen, Saloon, eine Familiensache von Mia Oberländer, ein ganz, ganz toller Comic oder also eigentlich eher ein Graphic Novel, der aber mit Comic-Elementen so ein bisschen spielt und auch relativ dick ist, so 350 Seiten bei einem Schweizer Independent-Verlag erschienen und wenn man Familienfeiern hasst, dann ist das das richtige Buch.
Familienfeind, das haben wir zusammen gesehen, die Präsentation bei diesem Autorentreff.
Richtig.
Da war Mia Oberländer. Ja, das war lustig.
Das ist total toll und ist auch ganz nicht genial gezeichnet, weil da diese innere Unruhe, die man dann spürt, wenn man eigentlich am Tisch nicht man selber sein darf, die ist auch, finde ich, sehr gut ins Grafische übersetzt, weil so die äußere Schicht von einem, die Haut, die verschwimmt so ein bisschen. Mhm. Und das fand ich ein ganz gutes Bild und ich finde das sehr böse und treffend. Und also das habe ich mit großer Leidenschaft.
Weißt du zufällig, wie der Verlag heißt?
Edition Moderne heißt glaube ich. Aber ich hoffe, ich sage es richtig. Ja. Aber ansonsten Saloon Mia Oberländer, die übrigens auch bei der Altonale lesen wird. Und wenn das jetzt sowieso schon jetzt eine kleine Werbesache ist, möchte ich ganz kurz sagen, dass es, die Altonale ist ein Festival, wo ich das Literaturprogramm mache. Und der Altonale geht sehr, sehr schlecht finanziell. Also wenn ihr gerade ein paar Taler spenden möchtet, es läuft noch die Start Next Kampagne.
Wo finde ich diese Start Next Kampagne? Ich habe da auch noch nicht gespendet.
startnext.de/altonale.
Das ist ja naheliegend.
Genau, und da hat auch Mia Oberländer eine Wohnzimmerlesung, was ich toll finde, weil Wohnzimmer passen ja zu Familien. Und das Buch spielt auch größtenteils in einem Wohnzimmer. Insofern ist das ein... Ja.
Ja, da packe ich den Link in die Shownotes.
Ja, sehr gut. Danke, danke, danke. Was hast du zuletzt gelesen, was du hier erwähnt
hast? Hast du nicht noch was?
Also, ich habe noch so ein paar Sachen.
Ich schinde noch Zeit.
Ja, oh Gott, wow. was nehme ich dann? Ach ja, okay, dann kann ich auch noch, was ich auch halb beruflich, halb aus persönlichem Interesse gelesen habe, Pizza Orlando von Clara Umbach, auch eine Hamburger Autorin. Das ist ihr Debüt bei Echo Verlag erschienen.
Pizza Orlando klingt ja schon mal nicht schlecht.
Ja, hat wenig mit Pizza zu tun. Schade. Ist ein, wenn man so möchte, moderner Briefroman, also ein Chatroman von zwei Frauen, die sich lieben und die eine hat eine Krankheit, wo auch unklar ist, wie lange sie noch zu leben hat und es ist einfach von Anfang an sehr...
Da habe ich mal einen Auszug gelesen, weil das bei den Literaturpreisen bei der Jury eingereicht worden ist.
Ja.
Das war ganz cool.
Das ist toll. Es ist auch, also man.
Auch
man,
düster.
Total düster und es hat was wahnsinnig Voyeuristisches, das zu lesen, weil man ist natürlich sehr nah dran. Also so ein Chatgespräch ist ja auch irgendwie wahnsinnig intim und gerade in dieser anfänglichen Euphoriephase und dann hat es natürlich Höhen und Tiefen und ich finde auch diese lesbische Liebe, wie sie da drin gefeiert wird und die, ich sag mal, die Ich-Figur, also es gibt auch essayistische Texte, die dann mit reinfließen, wo auch über Mutterschaft auch nachgedacht wird. Also die Hauptfigur ist auch Mutter und ich finde, das bringt so ein, macht gerade so diese ganze queere Literaturdebatte, die jetzt immer mehr auch mehr da ist, irgendwie auch nochmal größer und runder. Also ich finde es einen sehr guten Roman.
Aber dann hat er jetzt so schnell einen Verlag gefunden.
Genau.
Weil das war, glaube ich, vor 2 Jahren oder so habe ich das, habe ich einen Auszug davon gelesen. Und jetzt, wo du das sagtest, Chat, Lesbiertum, da klingelte irgendwann was bei mir, weil genau das aber auch so ein bisschen Mental Health Themen noch behandelt.
Ja,
spannend. Ich
und auch
habe
wirklich spannende Form. Also ich finde es sowieso interessant, wenn Romane aus dem mit den Grenzen von Prosa auch so ein bisschen spielen. Also man muss sich drauf einlassen können.
Interessant ist, dass das überhaupt veröffentlicht wird, denke ich dann, weil es heute total schwer ist, irgendwas, was so ein bisschen Lesegewohnheiten nicht bedient, die schon voll eingefahren sind. Ja, es schwerer hat, es sei denn, man heißt Judith Herrmann, aber da kommen wir gleich erst zu.
Was hast du zuletzt so gelesen?
Genau, ich habe gelesen, das kann man immer so gut nebenher lesen, Gedanken zu Turnhallen von Katrin Seddig. Das ist in dem schönen kleinen Hamburger Literaturverlag Literaturquickie erschienen. Und das sind einfach ganz tolle, so ein bisschen mit so einer Pseudonaivität spielende Beobachtungen über alltägliche Sachen, die aber, wie es natürlich für einen philosophischen Geist sich gehört, bis zur Kenntlichkeit verfremdet werden. Und Katrin Seddig ist sowieso sehr humorvoll und gleichzeitig eine scharfe Denkerin und hat auch aufgrund ihrer speziellen Ostbiografie nochmal ganz eigene Sachen zu erzählen, ganz eigenen Blick auf Dinge und ist selber auch eine große Leserin und das merkt man auch manchmal. Und das sind einfach tolle kleine Essays, die verspielt sind, aber auch fokussiert und konzentriert zu so Themen wie Perücken, also warum sie angefangen hat, irgendwann gerne Perücken zu tragen und oder über Themen wie Bäume, was Bäume eigentlich so mit einem machen.
Perücken was man und Bäume.
Ja, was man für ein Verhältnis zu denen hat. Oder eben schön. Turnhallen, was sie so an Erinnerungen an Turnhallen hat im Leben. Die Eltern kommen vor und so weiter. Das ist ein Buch, das ich empfehlen kann. Ich habe dann noch Superkan von Gigi Ballard gelesen. Thematisch total interessant, sprachlich, wie das oft so bei Science-Fiction-Noir ist, bisschen schwierig, vielleicht ein bisschen redundant. Deswegen möchte ich das nicht so 100% empfehlen oder groß drüber weiterreden. Empfehlen möchte ich noch Monstergott von Caroline Schmidt. Das ist sehr zugänglich geschrieben, sehr unterhaltsam, aber dadurch nicht seicht. Und es hilft uns, in die Köpfe von zwei Menschen reinzugucken, die in einer Freikirche groß geworden sind, Esther und Ben. Die sind, glaube ich, so Anfang 30 und ringen mit ihrem Glauben und mit ihrer Sexualität und ihrer Zugehörigkeit in der Welt. Und ich habe den Eindruck, dass Schmidt sich in dem freikirchlichen Milieu sehr gut auskennt und das sehr fair, aber nicht weichgespült darstellt. Also mit Verständnis für die Materie und für die Leute da, aber durchaus auch mit dem kritischen Blick, was das teilweise für einen unemanzipierter, rückständiger, queerfeindlicher Haufen auch ist. So. Und Monstergott.
Monstergott. Cooles Buch. Starker Titel.
Und als letztes noch ein Sachbuch, weil ja gerade die Straße von Hormus gesperrt worden wieder auf ist und wir alle jetzt plötzlich uns mit dem Thema Öl, Benzin oder auch Gas beschäftigen. Das ist, glaube ich, auch schon 24 erschienen. Christian Stöcker, Männer, die die Welt verbrennen. Da geht es um die fossile Industrie, also vor allen Dingen die Ölindustrie und die ganzen Desinformationskampagnen, die seit 40 Jahren von denen gestreut werden, teils sehr erfolgreich, um zu sagen, der Klimawandel ist entweder nicht real oder nicht menschengemacht oder nicht so schlimm. Um halt weiter das sehr profitable Ölgeschäft durchführen zu können, was natürlich Einzelnen große Gewinne beschert, aber auf Kosten der Umwelt und damit auf Kosten der Allgemeinheit geht. Und das Buch ist sehr faktenreich, hat sehr viele Fußnoten hinten drin, ist sehr dicht und ist teilweise anstrengend, weil es auch einfach finster ist.
Ja.
Also es gibt zwar auch immer wieder Hoffnungsschimmer und so, aber es sind, wo man denkt, so meine Fresse, übel. Aber habe ich trotzdem auch mit großem Interesse gelesen. So, das soll jetzt aber reichen an Nicht-Podcast-Literatur oder Sachbüchern.
Aber also das mit den Weltverbrennen, das werde ich vielleicht mir auch mal genauer angucken. Aber du hast jetzt heute ein anderes Buch mitgebracht, über das wir dann richtig sprechen.
Genau.
Welches ist das?
Von Judith Herrmann, Ich möchte zurückgehen in der Zeit. Das ist bei S. Fischer erschienen. Ich glaube jetzt gerade so im Februar dieses Jahres? Das weiß ich immer noch nicht. Es hat 160 Seiten, ist eine Mischform aus Essay, Roman, autofiktionalem Text, würde ich sagen. Da sprechen wir dann gleich noch drüber. Die Ich-Erzählerin, die sehr nah an Judith Herrmann angelehnt ist, wird sich bewusster darüber, so als 50-Jährige, dass ihr Großvater, den sie persönlich nie kennengelernt hat, weil der schon tot war, als sie geboren wurde, bei der Waffen-SS gewesen ist und in Radom in Polen stationiert war. Und in dieser Stadt gab es ein Ghetto mit etwa 30.000 Menschen. Das wurde dann aufgelöst und die Menschen wurden dann nach Treblinka ins Konzentrationslager verbracht. Und die, die da nicht verbracht wurden, wurden erschossen. Und dass ihr Großvater bei diesen Erschießungen dabei war, ist mehr als wahrscheinlich. Und sie ist jetzt, schreibt sie am Anfang, so in einem Alter, wo sich viele nochmal mit ihren Eltern und Großeltern beschäftigen, also so in den 50ern. Und möchte jetzt von ihrer Mutter mehr darüber wissen, weil die Mutter hat den Großvater ja noch erlebt, als sie ein Mädchen war. Und hat das Gefühl, da ist eigentlich so ein offenes Geheimnis in der Familie. Alle wissen davon, aber keiner redet darüber oder keiner will da irgendwie was mit zu tun haben. Und das lässt ihr jetzt keine Ruhe. Und dann fährt sie auch nach Radom, um da zu recherchieren nach dem Großvater. Und das Buch ist unterteilt in drei Teile. Der erste heißt Radom, der zweite heißt Napoli, weil da besucht sie ihre Schwester in Neapel und möchte auch mit der über das Thema reden, irgendwie. Und im dritten Teil geht es dann nochmal um eine sonderbare Geschichte. Der dritte Teil heißt Titzlomme. Da geht es um ihre Schwiegereltern, also oder ich weiß nicht, ob sie verheiratet ist. Also es wird ein Mann erwähnt namens Cees, Holländer, glaube ich. Und die Eltern verschwinden von dem. Und es ist große Nervosität bei den zurückgebliebenen Kindern. Und die tauchen eines Tages wieder auf und es wird aber, kommt aber nie raus, wo die gewesen sind.
Nach zwei Tagen.
Ja, nach zwei Tagen. Ne? Irgendwann ist jetzt ein bisschen übertrieben. Ne?
Jahre später.
Genau. Im 22. Jahrhundert. Nein, du hast recht, zwei Tage später sind die wieder da und hallo, alles gut. Ne? Und denken so, was war hier los? Das sind die drei Teile. Und ausgewählt habe ich das Buch, weil meine liebe Cousine Britta einen Buchclub gegründet hat, wo sie mit Menschen aus verschiedenen...
Du gehst mir also fremd.
Ja, mit meiner Cousine. Es wird immer schmieriger. Toll. Die hat eingeladen und wir saßen dazu 12. Und sie hatte dieses Buch vorgeschlagen. Das haben also alle vorher gelesen. Und wir saßen dann und haben über dieses Buch gesprochen. Und die meisten Menschen waren so zwischen 50 und 60 vom Alter. Also so in Judith Hermanns Alter. Und es gab aber auch drei, die waren ja so Ende 30. Mhm. Und eine von diesen dreien, die auch Journalistin ist, hat gesagt, ja, dass sie das Buch jetzt auch thematisch nicht so interessiert hat, weil für sie das Thema Holocaust, Aufarbeitung der Großelternschuld halt sehr weit weg ist, weil das mit ihren Eltern oder Großeltern jetzt nicht so viel zu tun hat und sie sich eher für zeitgemäße Themen aus ihrer Lebenswelt wie Feminismus, Rassismus, Kolonialismus interessiert. Und da habe ich schon an dich gedacht, da frage ich doch mal eine noch jüngere Person, die obendrein auch nicht deutschstämmig ist, was sie zu der Vergangenheitsbeschäftigung in diesem Buch sagt. Ne? Also weil tatsächlich sterben ja die Zeitzeugen jetzt doch stark aus. Und was geht dich das als 29-jährige Frau an, deren Eltern in Griechenland geboren worden sind und jetzt auf den ersten Blick mit den Nazis nichts zu tun haben, anders als in meiner Familie zum Beispiel. Mhm. Und das hat mich einfach interessiert. Ich kann jetzt noch sagen, von den 12 Leuten fanden 11 das Buch nicht gut.
Und wo gehörtest du hin? Das musst du natürlich jetzt auch direkt.
Derjenige, der das Buch gut fand, ist Jan von dem Eat, Read, Sleep Podcast, den du ja auch manchmal hören und den du auch kennst, genau. Ja. Der hat das Buch tapfer gegen 11 eher genervte Stimmen verteidigt und die Ablehnung war aber unterschiedlich stark und unterschiedlich motiviert. Ich fand das Buch auch nicht so gut, aber es hat mich auch nicht so ganz losgelassen. Ist auch ein Grund, warum ich mit dir darüber sprechen will. Ja. Und ich hoffe jetzt, und das soll gar kein Druck sein, Nefeli, dass du noch mal eine ganz neue Perspektive auf diesen Stoff bringst.
Neben 11 anderen Personen.
So, Feuer frei.
Okay, also, ich möchte erstmal dazu sagen, also Judith Herrmann ist mir als Autorin natürlich bekannt. Ich habe als Jugendliche ihre Erzählbände unfassbar gerne gelesen und hatte auf jeden Fall so eine Herrmann-Phase. Fand das auch total tragisch, als sie dann, als ihr erster Roman, also ihr Prosa-Roman dann erschienen ist, der dann so ein bisschen belächelt worden ist nach dem Motto, bleib doch bei dem, was du gut kannst, und zwar Erzählungen und so. Das fand ich damals irgendwie total seltsam. Und hab dann aber irgendwann aufgehört, ihre neueren Sachen zu lesen, einfach weil ich mit meiner Lesebiografie dann irgendwo woanders war. Mhm. Das heißt, das war jetzt das erste Mal, dass ich seit langem wieder was von Judith Herrmann gelesen habe, und ich habe mich sofort wieder an ihren Tonfall erinnert. Mhm. Und es war ein bisschen wie nach Hause kommen. Mhm. Also eben, weil ich es in der Jugend gelesen habe und ich so diese Erzählhaltung, also eigentlich habe ich das Gefühl, bei Judith Herrmann sind ganz oft, vielleicht erinnere ich das aber auch falsch, Figuren im Vordergrund, die was beobachten und aber aus irgendeinem Grund handlungsunfähig sind.
Ja.
Und ja, einfach
schon
so
mal interessant.
Mhm. Und so in so einer Starre sind, und man muss beim Lesen eigentlich versuchen rauszufinden, warum da diese Starre ist. So erinnere ich mich irgendwie an ihren Erzählungen. Und das,
so ein eingefrorenes Leben,
genau.
Auch schon in den Erzählungen mit
Sommerhaus später,
dass das ja so eigentlich so junge Menschen sind, die jetzt ins Leben aufbrechen könnten,
ja,
aber irgendwie so gebremst
gehemmt,
wirken.
Genau. Mhm. Und
stimmt,
das hat mich damals, als ich so, das hat mich total abgeholt und auch irgendwie berührt, dass ich dachte, irgendwie finde ich es auch gut, Geschichten zu lesen, in denen eigentlich nach außen hin nichts passiert,
mhm,
weil innen drin einfach so viel passiert. Und so habe ich dann gedacht, ach, das ist ja eigentlich gar nicht so viel anders.
Mhm.
Und trotzdem habe ich gemerkt, dass ich es gerne lese, und ich wusste aber nicht, warum.
Ja, ist auch interessant, ja.
Also ich habe es, ich folge ihren Sätzen wahnsinnig gerne, ich folge ihren Beobachtungen wahnsinnig gerne, aber ich war auch irgendwie genervt, weil ich dachte, diese Haltung oder diese literarische Haltung, die ich aus ihren Erzählungen oder so kenne, die passt jetzt für mich mit diesem Thema nicht. Also sie macht es sich, finde ich, in dem Moment oder die Figur zu einfach, in dieser Schockstarre zu verharren.
Ah ja.
Also ich fand diese Schockstarre, wenn du wirklich was über deinen Großvater rausfinden möchtest als SS-Mann, dann ist es vielleicht auch deine Verantwortung, aus dieser Schockstarre rauszutreten.
Geil, da sind wir komplett einer Meinung.
Okay, toll.
Also genau das ist auch, ich habe das nämlich auch gerne gelesen,
ja,
und habe mich aber auch darüber geärgert.
Ja.
So, dass sie halt erklärt, warum sie gebremst ist,
ja,
vielleicht, weil die Familie halt dieses Schweigegelübde da abgelegt, mhm, hat irgendwie. Und aber wenn sie dann aufbricht nach Radom, vielleicht bin ich da auch ein bisschen schlicht gestrickt, dann denke ich, jetzt finde was über deinen Großvater,
ja,
raus. Und dann sagt sie aber relativ bald, das geht ja eh nicht. Und dann denke ich, doch, das geht.
Mhm.
Es geht vielleicht nicht hundertprozentig, und die Interpretationen sind dann schwierig, warum er es gemacht hat. Das ist immer ein bisschen, mhm, spekulativ, aber du kannst ganz viel rausfinden.
Ich weiß auch gar nicht, was sie überhaupt rausfinden will.
Siehe, sie kam aus Mariupol.
Ja, genau.
Ne? Das haben wir ja auch hier besprochen,
ja,
von Natascha Wodin. Und die hat ja sehr viel rausgefunden,
ja,
und gleichzeitig auch, wie Judith Herrmann, über ihre Rechercheart erzählt. So.
Ich habe mich dann auch gefragt, worum geht es eigentlich? Also geht es,
ja,
unbedingt darum, was über den Großvater rauszufinden? Ist das die Motivation des Buches? Oder geht es eigentlich eher darum, wie spricht man innerhalb von Familien darüber? Also es ist ja irgendwie, sie telefoniert ja ständig mit ihrer Mutter, und diese Telefonate sind dann auch quasi als Dialog drin, und da gibt es eine Sperre. Sie redet auch viel mit ihrer Schwester, und auch da gibt es eine Sperre. Und ich habe dann überlegt, ob das eigentlich der Mittelpunkt des Buches ist, dass es gar nicht um diese Recherche geht, weil die findet ja nicht statt. Also,
mhm,
es wird nicht aktiv
irgendwie. Oder kaum, ja.
Oder kaum statt. Mhm. Sondern ich habe das Gefühl, wir haben hier eine Figur, die Verbundenheit sucht,
mhm,
bei den Mitlebenden.
Ja.
Und die findet sie aber nicht.
Ja.
Sie ist komplett alleine mit diesem Gefühl des Aufgeschmissenseins,
ja,
irgendwie. Weil weder ihre Mutter noch ihre Schwester interessieren sich eigentlich für den Großvater. Und ich habe das Gefühl, dass eigentlich nur die ganze Zeit eine Enttäuschung darüber.
Ja.
Und die wird zum Thema gemacht, aber eigentlich nicht der Großvater.
Ja, ich denke, das ist so, dass der Großvater als Lehrstelle bleiben soll und, mhm, eben nicht jetzt da eine Biografie über ihn und seine Taten im Zentrum steht, sondern er ist sozusagen das, ja, dunkle Geheimnis, an dem sich zeigt, wie die Familie bis heute ist Und der Jan hat auch gesagt, ja genau, sie möchte ja jetzt nicht eine weitere Täterbiografie hier schreiben, sondern eigentlich eine Selbstbefragung machen und zeigen, wie sehr sie selber auch verstrickt ist in dieses Schweigen. Mhm. Und er meinte, das ist ein mutiges Buch, das die Ich-Erzählerin oder die Judith Herrmann selbst sehr angreifbar macht und dass die Wut, die man darüber empfindet, natürlich auch mit einkalkuliert ist, dass man sagen muss, ja, es ist nicht jeder zum großen Aufklärer berufen oder jede ist eine Heldin. Man ist manchmal einfach, möchte man einfach nur mit der Familie in Frieden leben und weiß ich keinen Rat mehr. Mhm. So. Und das hat mich aber nicht ausreichend erreicht oder interessiert, weil ich könnte jetzt böse sagen, ach so, jetzt, ich sag's mal ganz böse, jetzt benutze Judith Herrmann den Holocaust, um zu sagen, warum es ihr nicht so gut geht. So, da denke ich so, also Frau, jetzt krieg dich mal geregelt und dieses jeden Abend die Mutti anrufen, hat mich auch so ein bisschen peinlich berührt, dass ich dachte, du brauchst deine Mutter nicht, um die Vergangenheit ins Auge zu nehmen. Also ist irgendwie ein Mann.
Ja, wobei, es geht ihr ja gar nicht um die Vergangenheit. Es geht ihr, glaube ich, vor allem darum, wie ihre Mutter und ihre Schwester darüber sprechen. Und sie ist ja die ganze Zeit, also diese Ich-Figur ist ja fassungslos darüber, dass die Mutter so pragmatisch ist.
Was ja, sie versucht zu verstehen, warum ihre nahen Familienmenschen so sind, wie sie sind.
Ja,
ne?
Ja, und diesen Pragmatismus finde ich total interessant, weil er ist ja, glaube ich, in der Generation einfach vorhanden. Ja, das war halt so. Wir verwenden natürlich die Suppenkelle des Großvaters. Was sollen wir denn sonst machen?
Ja.
Und das fand ich dann eigentlich eher, also so diese, das fand ich dann eigentlich eher lebendig. Ich fand, das waren so für mich sogar die Stärken des Buchs, wenn man merkt, sie kommt da an den Grenzen der Kommunikation und kommt da nicht weiter. Interessant finde ich, dass immer wieder der Vorwurf kommt von ihren Familienmitgliedern, sie literarisiere gerade mal wieder.
Ja.
Das kommt ständig.
Da ist eine interessante Stelle, die man vielleicht mal vorlesen kann. Ich suche die gerade mal. Du kannst aber auch gerne weiterreden. Ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen.
Also der Hauptvorwurf der Mutter und aber auch der Schwester ist, dass Ich-Figur aus allem eigentlich in allem eine Geschichte sucht. Und dann, da habe ich mich ein bisschen ertappt gefühlt, weil ich dachte, ja, dazu kann ich auch, also dazu tendiere ich auch manchmal, das ist halt auch einfach unser Beruf. Wir suchen Geschichten und ich finde diesen Vorwurf aber innerhalb einer Familie nicht uninteressant.
Ja, aber natürlich erzählen alle Familien Geschichten und auch was sie nicht erzählen, ist ja Teil einer Familiengeschichte. Ne? Ich lese mal die Stelle vor, wo das am stärksten thematisiert wird, ziemlich am Anfang auf Seite 14. Und da gibt es eine kleine Passage, die ich glaube ich nicht richtig verstehe. Und da würde mich interessieren, ob du das mir erläutern kannst. Diese Bemerkung meiner Mutter. Ich würde eine Geschichte aus meinem Großvater machen, ging mir nach. Sie sagte Sache, meinte aber Geschichte. Fand eine Geschichte hier ungehörig, womit sie nicht Unrecht hatte. War das Ungehörige das Ausschmücken einer ernsten familiären Angelegenheit mit dem einen oder anderen erfundenen Detail? Da soll, glaube ich, jetzt ein Fragezeichen hin, aber sie verzichtet absichtlich auf Fragezeichen in diesem Buch. Ich hätte sagen können, aber ich muss eine Geschichte machen. Eine Art von Geschichte jedenfalls. Mir bleibt nichts anderes übrig. Diesen Großvater muss ich mir ausdenken, weil du mir nichts von ihm erzählst. Wenn ich ihn mir ausdenke, lasse ich mich auf ihn ein. Mich auf ihn einzulassen, verringert den Abstand, den ich brauche, um ihn sehen zu können. Ich hätte sagen können, das ist für eine Geschichte übrigens ein ziemlich kompliziertes Unterfangen. Darüber hinaus verfügt dieser Großvater im Gegensatz zu den meisten anderen Menschen meiner Familie über keinerlei literarisches Repertoire. Weder Schwermut noch neurasthenische Befindlichkeiten noch Schwäche. Wenn er abergläubisch gewesen sein sollte, hat er das für sich behalten. Er ist nicht in Breslau geboren, hatte keinen Silberblick, besaß nichts, was mir noch heute lieb und teuer wäre. Es ist etwas um ihn herum, das mehr als dunkel ist. Ich muss es so sagen. Mein Großvater ist keine literarische Figur. Er ist Leerstelle, zugleich ist er das Gegenteil. Er ist ein schrecklich blinder Fleck. Es will mir nicht gelingen, ihn zu stellen. Er hat keine Geschichte, also kann ich keine aus ihm machen. Mein Großvater hält sich in der Zwischenwelt auf und ich frage mich, hätte ich zu meiner Mutter sagen können, ich frage mich durchaus, ob ich ihn erlöse, wenn ich an ihn denke. Mein Großvater ist in jeder Hinsicht ein Cold Case. Hier habe ich zwei Fragen. Mich auf ihn einzulassen, verringert den Abstand, den ich brauche, um ihn sehen zu können. Was bedeutet das?
Warte mal, mich auf ihn einlassen?
Also hier, es geht so los. Wenn ich ihn mir ausdenke, lasse ich mich auf ihn ein. Ne? Sie denkt ihn sich aus, oder ja. das wäre der Plan, dann lässt sie sich auf ihn ein. Und dadurch, dass sie sich auf ihn einlässt, verringert sie den Abstand, den sie braucht, um ihn sehen zu können. Das heißt, wenn sie sich nicht auf ihn einlässt, braucht sie einen größeren Abstand zu ihm, um ihn sehen zu können. Okay, ja. ich sehe an deinem Gesicht, du verstehst auch nicht, was es soll.
Nein.
Alles klar.
Ich kann mir aber auch mit Abständen und verringern und so.
Okay, okay. Also ich weiß nicht, was sie da sagen will. Und was ich auch nicht verstehe, ist, erst sagt sie, weil sie nichts über ihn weiß, muss sie eine Geschichte aus ihm machen, ne?
Ja.
Weil du mir nichts von ihm erzählst, muss ich ihn mir ausdenken. Kurz danach sagt sie, er hat keine Geschichte, also kann ich keine aus ihm machen. Das finde ich widersprüchlich. Ja, also weil er keine reale Geschichte hat, muss man sich doch eine ausdenken. Und dann sagt sie, ja, weil er keine reale Geschichte hat, kann ich mir keine Geschichte aus ihm ausdenken. Also so oder so kann sie aus ihrem Großvater keine Geschichte machen.
Aber sie versucht das dann auch nicht. Also, aber das ist, also, ja.
Es ist ein bisschen verwirrend.
Es
so,
ist ein
ne?
bisschen verwirrend. Und ich finde auch, dass so die, inwiefern diese Kapitel zusammengehören, finde ich auch verwirrend, weil am Ende geht es ja irgendwie dann doch um blinde Flecken und darum, wie andere Menschen blinde Flecken akzeptieren. Also bis hin zu den Schwiegereltern am Ende, die für 2 Tage verschwinden und alle akzeptieren, dass da nicht drüber geredet wird.
Mhm.
Und dann geht es aber auch irgendwann auch um die Demenz der eigenen Mutter und wie da ja dann auch so Lücken
passiert. Das ist keine
passiert.
Demenz. Die hat eine vorübergehende Amnesie.
Amnesie, Entschuldigung.
Ja, das hört auch wieder auf.
Ja, genau.
Eine globale Transiente, also allumfassend, aber vorübergehend.
Ja, und das ist dann aber auch wie so eine Metapher für das ganze Buch oder für das Thema. Und,
und aber gleichzeitig auch, dass das doch eine Auswirkung hat, weil es, wenn man so abspaltet oder so vergisst oder so vergessen muss, dann auch so entwirklicht.
Mhm.
Ne, das wird ja irgendwie auch gesagt. Und ich glaube, das ist vielleicht das Thema des Buches, die große Frage. Muss ich die ganze Vergangenheit auch mit ihren Verbrechen ans Licht holen? Dann bin ich ein unglücklicherer Mensch, habe aber eine echte Identität.
Mhm.
Oder ist es gut, in dieser Verleugnung oder Verdrängung zu leben? Das unterscheidet sich auch einmal, verleugnen und verdrängen. Dann bin ich funktionsfähiger, vielleicht auch ein netterer Umgang, aber ich bin so nicht ganz wirklich. Ich habe irgendwie keine Anbindung an meine Familie, an meine Vergangenheit. Und dass das der Konflikt ist hier in dem Buch. Also wie positioniere ich mich dazu? Und diesen Konflikt löst sie nicht auf, sie entscheidet sich dafür nichts.
Mhm.
Wie findest du denn die Stelle, wo sie mit ihrer Schwester bei ihren Cousinen ist, die alle recht gut betucht scheinen, so ein bisschen Partymäuse sind?
Ja.
Fand ich irgendwie sehr unterhaltsam. Und dann nachher gehen die Schwester und sie eingehakt da durch Berlin zurück. Bester Dinge. Und dann sagt die Schwester, wie fandest du es? Und dann sagt die Ich-Erzählerin, traurig. Und dann rastet die Schwester komplett aus, zieht den Arm weg, schubst sie so weg und sagt, es ist nicht immer alles traurig.
Ja. das finde ich einer der Stärken von Judith Herm. Also das finde ich eine super Stelle.
Das ist eine tolle Szene, ne?
Das ist eine tolle Szene. Und ich kann mir diese Familie, die da drin erzählt wird, wahnsinnig gut vorstellen. Ich kann mir diese Ich-Figur wahnsinnig gut vorstellen, wie sie halt in allem alles so durch ihren eigenen Filter sieht und die anderen Menschen aber um sie herum genervt davon sind, dass sie einen Filter hat.
Mhm.
Und das macht einsam. Also es ist eigentlich
aber
auch
die anderen haben ja auch einen Filter, nur einen anderen.
Nur einen anderen, oder? Aber die machen ihr aber immer wieder den Vorwurf von wegen, warum literarisierst du die ganze Zeit? Warum hast du immer diesen Filter von, du machst
aber hier ist ja nicht draus. Der Vorwurf zu literarisieren, sondern hier ist der Vorwurf, dass sie nicht einfach Sachen mal unbeschwert wahrnehmen kann, sondern immer noch den Abgrund darin sieht. Vielleicht ist
aber
das auch literarisieren.
Aber das ist auch literarisieren. Ich finde schon, das ist auch so.
Das ist die Frage, was war vorher da, das Literarisieren oder die depressive Weltsicht?
Ich glaube, das gehört Hand in Hand.
Ja, ja.
Ich glaube schon, dass das alles so für mich unter diesem Deckmantel irgendwie gehört und dass das eigentlich irgendwo eine Geschichte über Einsamkeit innerhalb der Familie ist.
Mhm. Ja. Ich kann mir die Figuren auch ganz gut vorstellen. Ich finde auch das sprachlich teilweise schön und folge dem gerne. Mich interessieren die Figuren nur nicht.
Mhm.
Ich finde die sogar unsympathisch. Die Mutter geht mir auf den Keks, die Schwester geht mir auf den Keks und die Ich-Erzählerin auch.
Mhm.
Weil, ich meine, das ist jetzt vielleicht fies, weil ich stecke ja nicht in den Schuhen und jeder Mensch ist anders, ne? Aber ich finde so mit 55 jeden Abend die Mutter anzurufen oder so an der Schwester dran zu hängen, anstatt einfach zu akzeptieren, ja, die wollen das nicht und die interessieren sich nicht für deinen Blick auf der Welt, auf die Welt. Es gibt tausend andere Menschen, die sich dafür interessieren. Und wenn du wirklich was wissen willst, find es raus.
Ja.
Und ich finde das so wahnsinnig passiv.
Ja.
Und so ein bisschen weinerlich. Und ich denke auch, im Prinzip erzählt die mir darüber, ich werde nicht verstanden in dieser Welt. Und das zu kombinieren mit der Geschichte von einem Großvater, der irgendwie sehr wahrscheinlich eine ganze Menge Leute kaltblütig erschossen hat, das finde ich echt verwegen. Also,
ja. Naja,
es ist unangenehm, ist mir das.
Ich glaube, das, was du jetzt nennst, weinerliche, was ich jetzt vielleicht nicht ganz unterschreibe.
Ja,
würde,
das ist vielleicht auch nicht wohlwollend,
nee,
ne, betrachtet
also,
so. Da spricht ein bisschen der Groll aus mir.
Dass auch dieses Gefühl ist in Ordnung.
Alles
darf sein. Ich glaube, so diese diese Traurigkeit oder auch diese, ist es vielleicht sogar auch irgendwo eine Form von Selbstmitleid, was die hat, was ich auch eher unangenehm finde aus der Erzählperspektive, aber das, was sie hat, ist, weil sie, und deswegen hängt sie auch an ihrer Schwester und ihrer Mutter so, sie sucht ja in denen irgendwas, was vielleicht auch vom Großvater stammen könnte, also sie sucht ja irgendwie. Es gibt ja auch gerade, wenn sie auch dann bei diesen Cousinen ist, lässt sie das ja auch nicht los, dass das alles irgendwie Nachfahren von dem Großvater
ja,
sind.
Ja, die glücklich und zufrieden, blond,
genau.
Da ihren Champagner schlürfen.
Ja.
Ne? Das würde mich auch beschäftigen.
Ja.
Dass die, ich sag's mal so, die Kinder eines Täters oder die Enkelkinder da gut gelaunt herumhopsen, während die anderen Kinder nie geboren worden sind.
Ja. Ja,
so, das ist einfach eine krasse Ungerechtigkeit, wenn einem das so klar wird. Oder eine Brutalität in der Welt.
Ja.
Ja. Und man ist Teil davon.
Absolut.
So, und das, ja, das lässt einen dann vermutlich nicht los, ja.
Und das verstehe ich. Ich finde trotzdem aber auch, wie du sagst, so wie die Gewichtungen in dem Buch sind, irgendwo merkwürdig ausgewählt, weil ich merke, dass mein Leseinteresse eigentlich anderen Sachen, die eher so im Hintergrund passieren, dann zugerichtet sind.
Du interessierst dich für Sachen, die eher nicht ausgesprochen werden, aber das kann man ja als literarisches Verfahren beschreiben.
Aber
ne?
Es nervt mich.
Ja, also, ich kann das noch unterstützen, dieses Genervtsein, weil ich finde, wenn sie in Napoli ist, dann wird dann doch immer recht deutlich dann sowas wie, wir aßen Pollo Arrosto con Limon und so. Ne? Mhm. Da denke ich, ja, das schafft jetzt so ein Lokalkolorit, ich sehe das Hähnchen vor mir, lecker, lecker. Aber geht's jetzt hier um eine Urlaubsgeschichte? Also anders gesagt, bei Natascha Wodin kommt nicht ein Pollo Arrosto con Limon vor. Und das aus gutem Grund, ne, weil das eben nicht so ein Espresso-Tassen-Nachmittagsroman dann sein will.
Ja.
Das will das hier eigentlich auch nicht, aber manchmal schwappt das so in diese bürgerliche Saturiertheit oder in die sowas Gefälliges. Vielleicht mit Absicht, vielleicht soll das gerade diese Reibung erzeugen. Und man kann immer auch wohlwollend darauf gucken, halt so wie Jan das macht. Ne? Mich hat das eher ein bisschen verprellt, dass ich so dachte, zusätzlich auch diese Metaphern mit den geschlossenen Funden, weil die Schwester ist Archäologin in Pompeji und die mag nur abgeschlossene Geschichte und nichts, was noch offen weiterwirkt. Der Mann von dieser Schwester, Carlo heißt der, glaube ich, der ist Philosoph, beschäftigt sich natürlich mit Hermeneutik, Diskursanalyse, New Historicism und so und wie man eben Texte interpretiert und dass sie immer in der Zeit bedingt sind und dass es immer ein Kontext ist und so. Und dann wird das so ein bisschen verkopft, manieriert, bildungsbürgerlich. Und es bleibt ein Unwohlsein und das ist vielleicht auch gut so. Aber manchmal habe ich auch gedacht, das Buch kommt 50 Jahre zu spät. Damit haben sich die Leute in den 60ern, in den 70ern mit ihren Eltern und Großeltern beschäftigt. Also mit der Unfähigkeit, das jetzt in familienintern zu besprechen. Ich denke, heute sind wir weitgehend irgendwie auf dem anderen Stand? Oder
naja,
müssen,
Anscheinend ja nicht,
aber ich weiß jetzt nicht, wie allgemeingültig jetzt hier so diese Familie hier ist, aber zumindest literarisch in der Auseinandersetzung sind wir auf einem anderen Stand, das dachte ich. Also ich habe das Gefühl, ich bin in so einer Zeitschleife gefangen.
Aber ich habe auch gar nicht das Gefühl, dass sie unbedingt mit dem Buch versucht, sich einzureihen und deswegen wahrscheinlich auch so viele Leerstellen drin lässt. Also ich glaube, wenn sie wenn eine Judith Herrmann vor 50 Jahren das Buch geschrieben hätte, würde es wahrscheinlich auch viel mehr um die Taten des Großvaters gehen. Und ich glaube, dass der Blick aber hier weggeht eigentlich vom Großvater selber, sondern es eher darum geht, was für Leerstellen hat es in der Familie verursacht und wie hat sich, also wie vererbt Täterschaft Schweigen irgendwie.
Aber das, du kennst vielleicht dieses berühmte Buch, Die Unfähigkeit zu trauern von Margarete und Alexander Mitscherlich, das ja auch erwähnt wird hier. Mhm. Die erwähnt ja einige Bücher, die sie da auch in Radom liest. Die sitzt ja eigentlich nur im Airbnb und liest. Das ist auch alles so hart. Und da geht es ja auch schon darum, dass die Deutschen, weil sie eben Täter sind, zu den Verletzungen, die das Ganze auch mit sich gebracht hat, selber so einen gestörten Zugang haben und dass das eben auch gefährlich ist, weil das wieder neue Täterschaft mit sich bringen kann. Also das Buch hat von den Mitscherlichs hat Stärken und Schwächen, das ist sehr interessant. Das steht auch bei meinen Eltern im Buchregal. Ob die es gelesen haben, weiß ich nicht. Mhm. Aber das ist wirklich nichts Neues. Also die Erkenntnis, dass die deutschen Familien schweigen. Mhm. Dass sie vielleicht den Holocaust offen besprechen können, aber nicht, was ihre Eltern oder Großeltern damit zu tun hatten. Aber das ist wirklich, also das waren die Debatten in den 70ern.
Aber ich habe nicht das Gefühl, dass das Buch versucht, was Neues zu erzählen.
Ja, aber
was es wiederum versucht zu erzählen, das ist vielleicht eine andere Frage. Und ich fand es interessant beim, es tut mir leid, dass ich gerade pausiere und mein Kopf springt. Ich werde auch nicht so richtig klug aus dem Buch.
Es ist verwirrend. Ich habe gehofft, du würdest meinen Nebel lichten.
Nee.
Aber wir sind uns ja doch einig, dass das schon ein interessantes Buch ist, das sprachlich durchaus seine Reize hat, starke Szenen hat und thematisch ein bisschen verwirrend ist.
Ich fand es interessant,
wie man sich dazu positioniert.
Absolut. Und ich fand interessant, dass beim Lesen mir eigentlich das letzte Kapitel am nächsten ging. So diese Panik darüber, die Eltern sind für 2 Tage weg.
Das hat mich am allerwenigsten interessiert.
Wirklich interessant. Ja, ja. Weil da
ich dachte, jetzt kommt noch so ein komischer Nachklapp, der wieder irgendwie als Metapher für das andere
ist es irgendwo
herhalten
auch
soll. Und ich dachte, Warum wird das jetzt erzählt?
Naja, weil ich fand, da kam, also diese Eltern sind ja verschwunden, sehr wahrscheinlich haben die sich verfahren und die schämen sich darüber, ich fand, da ging es eigentlich am meisten um diese Scham. Mhm. Was erzählen wir nicht aus Schamgründen heraus? Ja. Und dann dachte ich, interessant, wahrscheinlich ist eigentlich so dieses ganze Schamthema in allen Kapiteln eigentlich.
Ja, auch sie selber schämt sich vielleicht und erzählt deswegen auch so vieles nicht. Ne? Auch zum Beispiel, als sie in Polen ist, macht sie ja Kontakte zu Historikern, zu einer Frau, die im Museum arbeitet und so. Und die trifft sie anscheinend auch alle, aber das wird nicht beschrieben.
Ja.
Es kommt nur nachher in so einem Nebensatz, dass sie damit so einem Juden den Schabbat auch gefeiert hat, den sie
mit
kontaktiert hatte.
Mit dem einzig dort lebenden aktuell.
Der noch da ist. Ja. Ne? Und das heißt, sie hat das gemacht, aber aus Diskretion, auch vielleicht aus Scham, aus Leerstellentaktik literarischer erzählt sie das halt alles nicht, sondern nur, wie sie da mit so zunehmenden Befindlichkeiten in dieser Airbnb-Wohnung sitzt und einmal, als der Wasserableser kommt und klopft, nicht aufmacht, so fast ein bisschen, als ob sie sich selber, also ob sie Angst hat, jetzt kommt die Waffen-SS und holt mich. Mhm. Also so mit so einer Opferidentifikation, was irgendwie auch unangenehm ist, aber das fand ich nachvollziehbar. Ich dachte, wenn du dich damit so lange beschäftigst, dann kriegst du so eine komische Paranoia, was wäre, wenn ich in dieser Situation wäre. Oder mein Großvater holt mich jetzt hier raus oder so. Ne?
Ja, das fand ich eigentlich auch eine starke Stelle. Also auch alleine so diese psychosomatische Beobachtung, die sie an. Also sie ist irgendwie auch ihr eigenes Experimentier. Stück.
Mhm.
Und das finde ich eigentlich nicht.
Aber du fandst das mit den Eltern, mit Cs Eltern, die da verschwinden, das fandst du besonders interessant.
Irgendwie
oder
schon.
Also das so auch spannend und konntest die Emotionen stark nachvollziehen.
Absolut. Ja, absolut. Also ich konnte diese Wut auch nachvollziehen, wenn die dann wieder da sind und nicht reden.
Ja.
Ich fand, da war es einfach so nah.
Mhm. Ja,
also
okay.
Diese Fassungslosigkeit und aber auch, dass die nicht reden, dass da irgendwie eine Scham da ist, das ging mir irgendwie nahe. Und auch, dass man sich wirklich fragt, was haben die denn 2 Tage lang gemacht?
Im Kreis gefahren.
Ja, also wie schlimm auch.
Ja.
Dass sie nicht um Hilfe irgendwie bitten. Du hast am Anfang gesagt, und da habe ich noch ein Fragezeichen gemacht, Und das kommt in dem Buch ja auch auf, dass man mit, wenn man so ungefähr so 50 ist oder Ende 40, dann anfängt, über die Eltern und Großeltern recherchieren zu wollen. Da habe ich ein Fragezeichen dran gemacht, weil ich eigentlich denke, ist das wirklich so eine altersspezifische Sache? Also ist das nicht irgendwie altersunabhängig oder was passiert da? Du bist jetzt ja auch 50.
Ich habe ja 22 den Roman Späte Kinder veröffentlicht, wo es um die Beschäftigung mit dem, was die Eltern von jetzt so 40, 50-jährigen Menschen in der Nazizeit gemacht haben, geht und so eine Art Rollenspiel, wo der Sohn die Mutter performt und die Tochter den Vater. Und dafür habe ich natürlich viel recherchiert, sowohl halt innerhalb der Familie als auch in Literatur und militärhistorischen Archiven. Mein Vater war noch Soldat. Also der ist 1924 geboren, ist als 16-Jähriger freiwillig zur Armee gegangen und war bei der Kavallerie und war in Holland und in Frankreich, nicht in Russland und war nachher auch in Kriegsgefangenschaft und so. Und da wollte ich dann so mit ja, Mitte 40 nochmal genau wissen. Und ich habe in der Zeit dann mit mehreren Leuten, meistens meines Alters, darüber gesprochen und merkte, dass da das Interesse auch gerade groß war, was aber auch so ein bisschen eine mediale Welle war, weil es kam so gerade ein bisschen dieses Thema multigenerationale Traumata mehr so im Feuilleton oder in irgendwelchen Lifestyle-Zeitschriften und die verdrängten Verbrechen der Großeltern und Eltern und was das mit dir macht. Und ich glaube schon, dass es vielleicht so einen Punkt im Leben gibt. Das muss nicht unbedingt das Alter sein. Es kann sein, bestimmte Umbrüche, wenn die Kinder aus dem Haus sind vielleicht oder so. Oder wenn die Kinder in der Pubertät sind und sich von dir so langsam entfernen und du dich fragst, warum bin ich eigentlich so, wie ich bin? Was hat das mit meinen Eltern zu tun? Oder warum klappen manche Sachen in meinem Leben so seltsam? Warum habe ich bestimmte Bindungsstörungen? Oder was weiß ich? Ne? Oder die eigenen Kinder spiegeln einem vielleicht was, dass man dann sich eher damit beschäftigt. Ich glaube schon, dass Judith Herrmann da richtig liegt, weil man, wenn man so 20 oder 30 ist, vielleicht doch noch mehr damit beschäftigt ist, sich so ein Leben aufzubauen, als zurückzugucken. Gibt aber natürlich auch Leute, die schon mit 25 das alles genau wissen wollen. Wie ist es denn bei dir? Also interessiert dich Familiengeschichten, was dein Vater gemacht hat, der ja in Griechenland war, aber Deutsch konnte? Und wie wir wissen, war Griechenland ja mal von den Nazis besetzt.
Ja, vor
Und
allem Thessaloniki, wo er
und wenn man
aufgewachsen
dann Deutsch kann, kann man ja vermutlich damit ja, kooperieren oder so, ne? Oder warum konnte der überhaupt Deutsch? Das hast du mir irgendwann mal erzählt.
Ja, mein Vater ist 1927 geboren. Ich hatte
Ja, der ist fast so alt wie meiner, ne? Wahnsinn.
Ich hatte
Ja,
einen
wir sind,
alten
deswegen sind wir
Vater.
so ähnlich.
Sind wir das, Anselm? Sind wir das wirklich?
Klar.
Nee, also mein damals in Griechenland war, oder sagen wir mal so in den 1910er, 15er Jahren, hatte man eine sehr hohe Meinung zur deutschen Bildung und zur deutschen Schulen.
Ah, okay.
Und das heißt, irgendwie die Familien, die versucht haben, dass aus ihren Kindern hoffentlich was werden sollen, die gingen dann bestenfalls auf die deutsche Schule. Also es gab in Thessaloniki eine deutsche Schule, in Athen gab es auch, glaube ich, mehrere deutsche Schulen. Und mein Vater wuchs in Thessaloniki auf und konnte deswegen sehr gut Deutsch und war in der deutschen Schule. Und ich konnte nicht mehr mit meinem Vater persönlich drüber reden, weil mein Vater sehr früh erkrankt ist, als ich
Ja.
Jugendliche war. Und finde das, und witzigerweise, weil du mich auch gefragt hast mit meiner Migrationsvergangenheit, ich habe lange als Kind geglaubt, dass der Zweite Weltkrieg ein Krieg war, der eigentlich nur in Deutschland stattgefunden
Ah
hat.
ja,
Ich habe das nicht irgendwie verstanden, dass das ein europäischer, also dass es in anderen europäischen Ländern und nicht nur Europa, aber dass er ja weit umfassender war, als ich mir ihn damals vorstellen konnte. Ich hatte damals nicht gedacht, dass es in meiner Familie auch mütterlicher und väterlicherseits auch eigene Geschichten gab und habe deswegen nicht gefragt als Kind und habe das aber später erfahren und bin da bis heute eigentlich dabei, Sachen rauszufinden, weil ich tatsächlich auch diesen Pragmatismus, naja, man musste ja auch einfach irgendwie weitermachen und natürlich irgendwie behält man bestimmte Gegenstände von Familienmitgliedern oder von, Das finde ich irgendwie interessant. Wie macht man danach einfach weiter? Also wiederum in meiner mütterlichen Geschichte gibt es Dörfer, wo einfach Massenvergewaltigungen stattgefunden haben und wo aber die ganzen Frauen auf Kreta, die alleine waren, die Männer waren ja alle in der Armee, quasi sich dann den Männern, den Besatzern gestellt haben und die alle ermordet haben und so und dann mit Bettlaken dann umhüllt haben und die Bettlaken wurden aber später weiter benutzt und so.
Die haben sich denen gestellt und die ermordet? Ja. Wie haben sie das denn gemacht?
Meine Mutter
meinte, wehrhaft.
Mit den Sensen.
Ja, Wahnsinn. Das ist ja ein bisschen, wie hier auch in dem Buch mal erwähnt wird, dass es diesen Aufstand in Neapel gab, ja. 3 Tage von Neapel, wo
auch
sich die
Frauen.
Männer und vor allen Dingen aber Frauen, weil die Männer ja weg waren, gegen die Nazis, die da anrückten, erfolgreich zur Wehr gesetzt haben. Was ja auch Geschichten sind, wo man denkt, aha.
Ja. Ja.
Das ging also auch Inglourious Basterds mäßig.
Total.
Ja, hammerhart.
Total. Und bei meinem Vater wiederum weiß ich nicht genau, was er, der wird sehr viel gesehen haben als Jungspund und mitbekommen haben und was da genau ist. Also mein Bruder weiß einzelne kleine Sachen, aber auch nicht so viel, aber ich rede mit ihm darüber auf jeden Fall. Und finde das, also ich frage mich, ob ich irgendwann mehr Interesse habe, aber ich habe ja jetzt schon das Interesse. Deswegen finde ich die Frage mit dem Alter irgendwie interessant.
Ich hatte auch immer das Interesse und in meiner Familie hat man relativ offen über sowas gesprochen.
Ja.
Also mein Vater nicht, aber alle anderen auch über meinen Vater. Also mir wurde schon, als ich klein war, die Geschichte erzählt, dass mein Vater, um sich abzuhärten und auf Kampfeinsätze vorzubereiten, eine Katze in so einem Wasserbottich ertränkt haben soll.
Ach krass.
Das hat natürlich mein Verhältnis zu meinem Vater jetzt auch nicht verbessert.
Ja.
Das war eh schon eher schwer.
Ja.
Und durch solche Geschichten wurde es nicht besser. Vielleicht wurden sie mir auch deswegen erzählt. Mhm. Aber das war nichts, worüber man geschwiegen hat, was das für ein Irrsinn da gewesen ist. Oder auch, dass mein Großvater auch zur Armee gegangen ist oder dass es in der Gegend, wo die herkamen, ein KZ gab. Es gab übrigens auch bei Radom ein Außenlager vom KZ. Das wird, glaube ich, in dem Buch nicht erwähnt. Aber das war also in meiner Familie schon irgendwie ein Thema und ich habe dadurch immer so eine ganz ambivalentes Verhältnis zu dem ganzen Kram gehabt. Ich war total gegen Armeen, Militär und wollte auch nicht zur Bundeswehr, weil ich das total bescheuert fand, mich für einen Staat da zur Verfügung zu stellen mit einer Waffe. Ich fand die Nazis grauenhaft. Ich fand meinen Vater doof, dass er für die gekämpft hat. Fand ich ganz bescheuert. Gleichzeitig fand ich alle Waffen gut. Schießen super. eher rechtsradikale Ideen groß. Also die so antidemokratischen, so eine Eliteherrschaft oder so. Ja, auch so ein wehrhaftes Sparta. Also so ähnliche Sachen, wie mein Vater sie als Junge vermutlich gut gefunden hat.
Ja.
Die ihn dann zu verführt haben, dann dieser Propaganda auf den Leim zu gehen. Also ich beobachte so im Rückblick, dass ich gleichzeitig mich für schlauer gehalten habe als meine Eltern und genauso dumm gewesen bin.
Ja, aber
also das ist so auch
ausentwickelt.
Aber da haben auch andere Leute einen Anteil. Ne? Ich hatte das Glück, Leute zu treffen, die manchmal so gesagt haben, aber Anselm, schau mal. Also ich finde das halt spannend, so zu merken, dass ich zum Beispiel auch so diese maskulinen Stereotype schon als Junge durchschaut habe und das total abstoßend fand, dieses Aufgeplustere von Jungs und lieber mit Mädchen gespielt habe und gleichzeitig so voll in diese maskuline Ecke gegangen bin, weil ich alles, was irgendwie so, ja fast schon so übermännlich war, cool fand. Also vor allen Dingen wirklich alles Kriegerische. Da hatte ich immer eine große Freude dran, was total seltsam ist, weil ich war ein ganz kleiner, schmächtiger, sensibler, süßer Junge, der auch ein wunderschönes Mädchen hätte werden können und der Tiere geliebt hat und so. Und gleichzeitig, wenn jemand gesagt hat, Feuer, Gewehr, Panzer, ich so, ja geil, fand ich super. Das ist auch bis heute so, dass ich so dieses ganze Kämpferische, irgendwie da geht mein Herz auf. Da denke ich so, boah, das muss ja geil sein. Das ist echt irre.
Ja, und das ist natürlich immer die Frage, was vererbt sich dann wirklich oder was kriegt man dann doch irgendwie so
Ich glaube, mit? Das ist ein ambivalenter Kontakt zu meinem Vater, der auch so ein zwiespältiges Verhältnis auch nachher noch dazu hatte.
Ja.
Weil das waren schon seine intensivsten Jahre und gleichzeitig hat er sich auch, um auf Hermann zurückzukommen, sehr geschämt.
Ja.
Der war sehr beschämt, dass er im Prinzip verarscht worden ist und dass er so doof war. Mhm. Und er hat sich auch, was er mir mal erzählt hat, dass er sich tierisch geärgert hat über die Offiziere, die in Holland mit ihm waren. Er war hat als Leutnant so 100 Leute unter sich gehabt und die Offiziere standen natürlich noch über ihm. Und die haben immer irgendwie Mut und Tapferkeit und für bis zur letzten Patrone für Deutschland gepredigt. Mhm. Und dann kamen die Amis langsam näher über den Atlantik. Und eines Morgens wacht mein Vater so auf und die ganzen Offiziere waren weg. Und das, da hat er sich so aufgeregt später noch. Da meinte er, ja, und die Leute, die am meisten von Ehre und Treue geredet haben, die haben sich verpisst, Feige. Und wir saßen dann da als einfache Soldaten und sollten den D-Day aufhalten. Und er musste dann entscheiden, ob sie jetzt da am Strand kämpfen oder weggehen.
Oh Gott.
Und da war mein Vater 20.
Oh Gott.
Und er hat dann gesagt, er weiß nicht warum, dafür entschieden, da wegzugehen.
Mhm.
Also, und er hat sich dann wirklich über diese Offiziere geärgert.
Ja.
Und das zeigt ja auch die Ambivalenz zwischen, ja, Krieg blöd, bescheuert, für Adolf Hitler den Kopf hinzuhalten, fürchterlicher Missbrauch von Jugend. Aber gleichzeitig, wenn schon, dann muss man auch mit Ehre das machen.
Ja,
also das ist so ein bisschen Schizo. Ja, wobei, Entschuldigung, Schizophrenie ist was anderes. Ja,
man hatte wahrscheinlich einfach ein anderes Versprechen davon.
Ja, so komische Ritterlichkeitsideen.
Natürlich.
Und ich habe auch so Briefe von ihm, die er in der Kriegsgefangenschaft an sich selber geschrieben hat. Er hat sich auch eine Kurzgeschichte zu seinem eigenen Geburtstag in Kriegsgefangenschaft geschrieben.
Oh nein, das wusste ich
ja
noch nicht.
Auf so Zigarettenpapier in Sütterlin. Und das habe ich versucht zu übersetzen und meine eine Schwester auch. Wir haben es nicht richtig hinbekommen.
Schade.
Dann habe ich das an so. Ich hab's übersetzt.
Doch, okay.
Ich habe es dann an so eine Gesellschaft, so eine Sütterlin-Gesellschaft geschickt. Die haben das dann für eine Spende gemacht. Und weil es war echt schwierig. Und bei der Geschichte habe ich gedacht, das ist total absurd, weil die von mir mit 20 geschrieben hätte sein können. Und das hat mich das hat mich echt gegruselt, weil ich immer dachte, also wenn ich wie irgendein Mensch nicht bin,
dann
wie mein bescheuerter Vater,
ja.
So, ne?
Ja.
Dieser Psychokrüppel,
ja.
Seeleninvalide und schwierige Mensch. Und dann siehst du so, naja, da gibt's doch diese Parallelen. Und das ist vielleicht auch etwas, was natürlich dann Judith Herrmann umtreibt, nur es tut mir leid, ich finde die Mutter und die Schwester einfach nur öde. Das sind für mich Menschen, wo ich dann nach 8 Gesprächen merke, okay, man kann mit denen nicht reden, dann lasse ich es doch.
Aber
also es ist wie so eine Fliege, die immer wieder gegen die Fensterscheibe fliegt.
Ja, aber ich glaube wahrscheinlich, aber genau um diese Bewegung geht es ja in dem Roman, Buch, was auch immer, also um dieses gegen das Fenster zu klatschen. Und also ich fand weder die Schwester noch die Mutter öde. Ich fand die eher wie nur ganz stinknormale Menschen. Ich hatte ein bisschen das Gefühl beim Lesen manchmal, das ist wie Normal People für Intellektuelle. Es ist so dieses, niemand redet mit irgendjemandem über das, was eigentlich im Raum steht. Und alle hoffen.
Super Claim. Normal People für Intellektuelle, Nefeli Kavuras.
Judith Herrmann.
Die Verkäufe gingen stark nach oben.
Ich glaube, die sind schon oben bei Judith
Meinst
Herrmann.
Meinst du?
Ja, ich glaube
schon. Ich glaube nicht.
Naja, keine Ahnung. Aber das ist vielleicht auch nicht wirklich interessant. Aber ich finde, letztendlich ist es ja irgendwie ganz gut, dass das Buch am Ende zum Reden anregt. Und
absolut.
Hoffentlich, dass auch die Familien, die das lesen, weiterkommen als jetzt die Familie, die da drin erzählt wird.
Ja, ja, ja. Also das haben wir auch bei diesem Buchclub am Ende gesagt. Also gut reden kann man über das Buch auf jeden Fall. Dadurch alleine ist es schon gut, dass es das gibt. Es wurde in dieser Diskussionsrunde noch bemängelt, dass da viele Fremdworte und manchmal sowas Bildungsbürgerliches vorkommt. Hat dich das gestört? Dass man ab und an vielleicht mal sowas wie Pagan oder Hermeneutik nachschlagen muss?
Nee, ich dachte,
das ist auch nicht so
einfach.
Viel, oder?
Es ist auch nicht so viel. Also ich fand es jetzt eigentlich eher ein zugängliches und lesefreundliches Buch letztendlich. Weil es geht ja eigentlich, die meiste Zeit ist man ja sowieso in ihren Gedanken drin. Also ich finde das jetzt auch nicht hochkomplex.
Ja, also manchmal sind das schon natürlich so sehr verdichtet, komplizierte Gedanken, wie das mit dem Abstand, was ich eben vorgelesen habe, was man dann vielleicht nicht versteht.
Ja.
Es wird doch einiges an Literatur zitiert und erwähnt oder auch mal in Filmen und so. Aber es ist jetzt nicht irgendwie super harte Arbeit, das zu lesen. Ne?
Nee.
Kann man, glaube ich, unseren Hörern und Hörerinnen sagen. Und mir hat der erste Teil in Radom am besten gefallen. Mhm. Napoli wurde ich dann langsam so ein bisschen genervt und dieses Titzlomme ist eine interessante Geschichte, aber irgendwie habe ich mich da gefragt, oh, jetzt noch so am Beispiel der Schwiegereltern das Ganze nochmal verhandeln.
Das fand ich dann eigentlich ganz klug. Also ich hatte das Gefühl, es war wie so eine Zwiebel, die sich immer mehr und mehr schält.
Beim Häuten der Zwiebel.
Ja, beim Häuten der Zwiebel. Mit Judith Herrmann. Wie findest du denn den Titel? Das will ich noch als zum Abschluss von dir wissen.
Ganz lustig, weil der doppeldeutig ist. Ne? Einmal, man möchte in die Zeit der Unschuld zurück, wo man das alles noch nicht wusste. Und man möchte zu der Zeit des Täters zurück, um rauszufinden, was da ist. Mhm. Das entscheidende Wörtchen ist für mich möchte. Mhm. Das unterstreicht sehr gut diese Halbherzigkeit, die in dem Buch mitschwingt, weil sie müsste sagen, ich will zurück in der Zeit.
Ja.
Aber nein, ich möchte. Also ja, vielleicht wäre es gut, wenn ich mehr über meinen Großvater rausfinden würde. Und dann ist es halt, wie du ganz am Anfang gesagt hast, wieder einmal ein gebremstes Leben, das wir hier geschildert bekommen. Ambivalent.
Ambivalent, das trifft es.
Gut.
Gut.
In diesem Sinne
kommen wir
zu einer anderen leichten Lektüre, die du ausgesucht hast.
Genau, ich habe mitgebracht Kindheit von Tove Ditlevsen. Also Kindheit, das ist im Rahmen dieser Kopenhagen-Trilogie. Also es gibt drei Bände, Kindheit, Jugend und Abhängigkeit. Und Kindheit ist jetzt quasi neu erschienen, 2021 beim Aufbauverlag und toll übersetzt von Ursel Allenstein, auch eine Hamburger Übersetzerin. Ursprünglich ist es 1967 in Dänemark erschienen, das Buch, also auch ein bisschen älter. Es gab in den 90er Jahren auch ein paar Bücher von Tove Ditlevsen, die auch ins Deutsche übersetzt worden sind. Allerdings scheint die Übersetzung davon so schlecht gewesen zu sein, dass das nicht so die Runde gemacht hat. Also Ursel Allenstein hat da die Übersetzung jetzt im Nachhinein auf jeden Fall sehr bemängelt. Und Tove Ditlevsen selber ist eben 1917 in Westerbro, ist ein sehr armer Stadtteil in Kopenhagen geboren.
Damals war das ein sehr armer Stadtteil. Genau, also wer heute da rumläuft, sieht da was anderes.
Sieht da was anderes und das ist aber, also in sehr armen Verhältnissen ist die aufgewachsen. Und die hat in ihrem Leben 29 Bücher insgesamt veröffentlicht. Also die lebte auch wirklich vom Schreiben. Hat aber trotzdem, obwohl sie eigentlich produktiv veröffentlichte und auch damit Geld verdienen konnte, nie zu den richtigen literarischen Kreisen ihrer Zeit gehört. Also es wurde oft so ein bisschen als Frauenliteratur abgetan oder wurde einfach noch nicht aufgenommen. Und
aber heute ist es Schullektüre, ne?
Heute ist es Schullektüre. Also
das hat
heute
sich durchgesetzt.
Mittlerweile hat es sich durchgesetzt. Es gibt auch Preise, die quasi nach ihr auch benannt worden sind. Und,
ich glaube, es gibt sogar einen Platz in Kopenhagen.
Genau,
in
es gibt
Kopenhagen,
auch Orte.
Ne?
Ja, also
das ist schon ganz cool. Ich meine, das wollen wir natürlich auch mal irgendwann, oder?
Das wollen wir auch auf jeden Fall.
Der Kavurasplatz.
Sie hatte auf jeden Fall ein sehr aufregendes Leben. Darauf kommen wir vielleicht später ein bisschen zurück. Und gilt jetzt heute, wo das wieder ja neu entdeckt worden ist, also diese Trilogie, so ein bisschen auch als Vorreiter von Annie Arnaud oder Rachel Cusk, weil es hat auch hier eine große autofiktionale Bandbreite, die sie eigentlich erzählt. Und ich habe jetzt eben mitgebracht Kindheit. Die anderen zwei Bände heißen Jugend und Abhängigkeit, also Kindheit, Jugend und Abhängigkeit, wobei Abhängigkeit im Dänischen einen schönen Wortwitz hat, weil da heißt der Originaltitel Gift und Gift ist das Wort für Abhängigkeit, wie aber auch für verheiratet sein. Also da gibt es einen doppelten Boden, den es in der deutschen Übersetzung nicht so geschafft hat. Und das erste Buch Kindheit entstand damals in einem Klinikaufenthalt. Also Tove Ditlevsen war schmerzmittelabhängig und aber auch alkoholabhängig. Und ihr Psychiater riet ihr dann zu einem Klinikaufenthalt und sie hat ihm zugestimmt unter der Bedingung, ihre Schreibmaschine mitnehmen zu können. Und dort schrieb sie dann mit zittrigen Händen, also quasi es wurde eigentlich nachgesagt, dass der Psychiater gar nicht glauben konnte, dass sie überhaupt irgendwie tippen konnte, weil sie eigentlich so körperlich so schlecht ging. Da hat sie Kindheit geschrieben und auch die anderen beiden Bände. Und in Kindheit erzählt sie eben das Aufwachsen in den 1920er Jahren in diesen sehr schäbigen Verhältnissen. Die Familie lebte zu viert, also Mutter, Vater, älterer Sohn Edwin und eben Tove auf 30 Quadratmeter. Es gab keinen Rückzugsort und sie erzählt ihre Kindheit bis zu ihrem 14. Lebensjahr. Sie erzählt, wie sie das erste Mal Literatur liest, wie sie ihre ersten Gedichte schreibt. Sie erzählt von ihrer besten Freundin Ruth, ein rothaariges Mädchen, auf das sie trifft und das ihr im Grunde die Straßen Kopenhagens auch zeigt. Sie erzählt von den Enttäuschungen innerhalb der Familie, von der Unnahbarkeit der Mutter und wie der Vater einerseits loyal ist, aber ihr auch trotzdem diesen bösen Satz sagt, dass sie niemals Dichterin werden könnte. Im Grunde
Frauen werden als, keine Dichter.
Frauen werden keine Dichter, was bei ihr so ein Entsetzen auslöste, dass sie sich quasi schwor, ihm niemals auch Gedichte zu zeigen, die sie geschrieben hat. Und ich habe das Buch, das schwirrt ja seit ein paar Jahren ja eigentlich immer irgendwie irgendwo auf, weil das ja auch sehr viel rezipiert und gelesen wird, auch in Deutschland und glücklicherweise in anderen Sprachen. Aber wie es ja so oft ist, wenn was gehypt ist, mache ich einen Bogen drum. Mhm. Und dann stand ich neulich irgendwie in einer Bahnhofsbuchhandlung und dann habe ich da einfach mal reingegriffen. Ich habe die ersten Sätze gelesen und konnte nicht mehr aufhören zu lesen. Mhm. Hätte beinahe meinen Zug verpasst und habe es dann schnell gekauft in der Bahnhofsbuchhandlung und habe mich wie süchtig gefühlt. Deswegen dachte ich, ich bringe das mit, obwohl ich dazu sagen möchte, dass ich eigentlich in den letzten Jahren eine Müdigkeit von autofiktionaler Literatur bekommen habe. Also eigentlich dachte ich, ich bin jetzt damit erstmal durch. Ich möchte nicht mehr Literatur lesen von AutorInnen, die über ihr eigenes Leben schreiben. Ich habe das jetzt, glaube ich, ich habe den Trick verstanden. Ich weiß jetzt, wie es machen.
Ich habe den Trick verstanden.
Und ich brauche es jetzt auch nicht mehr. Und trotzdem hatte das jetzt für mich so einen eigenwilligen Sog, der mich richtig aufgewühlt hat, dass ich dachte, ich will das mitbringen.
Mhm.
Und jetzt will ich natürlich von dir wissen, wie hat dir Kindheit gefallen?
Ja. Das hat mir gut gefallen. Ich finde, es hat mich auch traurig gemacht. Ich finde es auch bedrückend. Ich habe mich auf die Lektüre gleichzeitig gefreut und hatte gleichzeitig ein bisschen Angst davor, weil ich habe schon mal was von Tove Ditlevsen gelesen, aber nichts von der Kopenhagen-Trilogie, die auch in meinem Umfeld sehr gehypt wurde. Und tatsächlich habe ich auch da dann, ähnlich wie du, immer so gesagt, ja, irgendwann, aber jetzt nicht, nervt man nicht damit. Und habe aber im Zuge der Recherche zu meinem Fukuro Hayashi-Roman Sachen gelesen über Psychiatrie-Erfahrungen und über Psychosen. Und sie hat ein Buch geschrieben, das heißt Gesichter. Das ist keine Ich-Geschichte, sondern geht es um eine Schriftstellerin namens Lise Mundus, eine Kinderbuchautorin, die Stimmen hört und die die Gesichter von Menschen so wie Masken sieht und die so eine paranoide Schizophrenie vielleicht entwickelt oder ja so was Psychotisches auf jeden Fall hat. Und das ist erzählt von einer Erzählstimme, die so pseudosachlich daherkommt, die aber auch unzuverlässig ist. Mhm. Und das ist ein cooles Buch. Und das hat mir damals sehr gut gefallen. Aber ich fand es auch gleichzeitig wirklich sehr bedrückend und auch unangenehm intim. Weil man merkt schon so, wie nah das teilweise an der Autorin dran ist. Das kann man sich irgendwie schwer anders vorstellen. Und das mag ich manchmal nicht so. Mhm. Und ich finde, und das ist mir mit Kindheit jetzt auch wieder so gegangen, und das ist, finde ich, hochinteressant, ich finde das sprachlich gar nicht mal so gut. Ich finde, da sind so ein paar Sachen, genau wie, also bei Gesichter, genau wie hier, wo ich jetzt als Lektor erstmal sagen würde, kannst du mal ein bisschen weniger Tell machen und mal wieder Show. Also sie kann gut wirklich was zeigen, aber dann erklärt sie auch lange, ja, ich wartete immer auf Zeichen der Liebe meiner Mutter oder so, wo ich denke, das ist ganz klares Tell. Mhm. Ne? Also, und sie bringt dann gerne Metaphern und manchmal denke ich, puh, jetzt noch irgendwie die Kindheit war wie ein Sarg, aus dem man nicht herauskam. Also hast du es auch eine Nummer kleiner? Also so. Und bei Gesichter ist es noch mehr so. Und ich würde eigentlich so von so einem rationalen Lektorenverstand sagen, nicht so gut. Mhm. Aber es funktioniert so stark, es hat so eine starke Wirkung, dass es entweder trotz dieser Sprache so gut funktioniert oder die Sprache doch sehr gut ist. Mhm. Und das kann ich dir nicht genau sagen. Und ich muss ein bisschen bei ihr denken an das, was man Art Brut nennt, also sogenannte Outsider-Kunst. Das ist eben von Menschen, die nicht im Kunstbetrieb sozialisiert sind, die nicht Kunst studiert haben und in der Regel auch psychisch krank sind oder in Psychiatrien ihre Werke nachher ausgestellt haben, was weiß ich. Ne? Du kennst den Begriff. Und die sozusagen ja so einen unakademischen, nicht so verbildeten Zugang zu ihrer Kunst haben. Und das denke ich bei ihr manchmal auch, dass sie nicht so, ja eben, weil sie nicht aus dem Bürgertum kommt und nicht studiert hat, das ging ja alles gar nicht, und nicht irgendwie in den literarischen Kreisen ein- und ausging, gewisse Geflogenheiten nicht kannte oder nicht eingehalten hat oder nicht einhalten wollte. Und dass das vordergründig wie eine Schwäche wirkt, aber die Texte funktionieren so gut, dass ich dann sagen muss, es kann ja keine Schwäche sein. Mhm. Und ich vermute aber, die Stärke ist nicht so stark nur, wie es geschrieben ist, sondern dass sie etwas unbedingt erzählen muss, dass da eine Dringlichkeit ist und dass sie was zu erzählen hat, was ergreifend ist. Mhm. Und dass sie einfach eine Persönlichkeit ist, die total faszinierend ist, weil es als Frau schon sehr schwer war, damals als Schriftstellerin überhaupt Gehör zu finden und dann noch als Person aus der Arbeiterklasse und dann noch als psychisch kranker Mensch. Also sie hat ein Triple an Behinderungen. Mhm. Und der Wille zu schreiben ist aber so groß, dass sie dann diese 29 Bücher geschrieben hat und auch noch dafür sehr populär geworden ist. Sie hatte auch, glaube ich, noch eine Kolumne, wo sie so Art Dr. Sommer für Frauenfragen war.
Ja.
Die hat sie 20 Jahre lang gehabt.
Ja.
Also bis zu ihrem Tod hat sie für so eine Zeitung die Fragen von Frauen beantwortet und war dadurch, glaube ich, auch in Kopenhagen mindestens, vielleicht auch in ganz Dänemark, ziemlich bekannt. Und war einfach auch eine sehr moderne, aufgeschlossene Frau, die, glaube ich, vielen anderen Frauen Mut gemacht hat. Mhm. Und da sieht man, was für eine faszinierende Person das ist. Und ich glaube, dieses Faszinierende der Person, also die Größe des Leids und die Stärke des Trotzes, das macht die Literatur von ihr auch aus und so stark. Und ich habe, als ich mir jetzt ihre Biografie ein bisschen angeguckt habe, gedacht, Nefeli hat sich gedacht, Marlen Haushofer, Challenge accepted, ich finde eine Frau, die noch,
die
mehr,
noch
gelitten,
mehr gelitten hat.
Noch jetzt noch mehr Leid. Tove Ditlevsen sticht.
Ja.
Meine Fresse, was für eine, also schlimme Biografie, die natürlich auch noch im Selbstmord enden muss, im Alter von 58 Jahren. Ja. Hatte schon mal einen Versuch, das hat dann nicht geklappt, weil sie Angst im Wald hatte.
Richtig, sie ist nicht weit genug in den Wald reingegangen und konnte deswegen noch rechtzeitig gefunden werden.
Genau, und dann hat sie sich 76 in der Wohnung von einer Freundin umgebracht.
Ja.
Also das ist alles wirklich ziemlich heillos. Vier Ehen mit ebenfalls psychisch hochgradig angeschlagenen Männern.
Ja.
Irgendwo sagt sie auch mal in der Suchtklinik, wo sie geschrieben hat, da konnte sie immer ein bisschen verschnaufen. So, ne?
Das war auch der einzige Raum, den sie dann auch mal für sich hatte. Also so dieses, also einmal zum einen war das Schreiben der einzige Raum für sie, ja schon auch als Kind. Und aber auch später diese Psychiatrieaufenthalte waren ja für sie richtige Schreibaufenthalte, wenn man so möchte, weil sie zu Hause auch keine Ruhen, keine Zeit hatte. Sie war auch mehrfach verheiratet, hat auch öffentlich auch über ihre Abtreibungen gesprochen und so. Also es ist
In den 60ern,
genau.
Ne, das muss man sich auch mal vorstellen.
Und die Männer, also die waren teilweise auch finanziell von ihr auch wiederum abhängig.
Ja,
also es war jetzt nicht so, dass sie jetzt irgendwie geheiratet hat und sich da irgendwie
Das war ja eigentlich der Plan der Eltern.
Genau.
Du heiratest eine Stufe höher, also ein Handwerker.
Ja.
Nicht irgendwie so ein Tagelöhner und dann bist du da treue Hausfrau und Mutter und lässt dich versorgen. Und sie hat schon sehr früh für sich klar gehabt, ey, das ist nicht mein Plan.
Es gibt ein schönes Zitat von ihr, das ich direkt mal vorlesen möchte. Ich kann nicht, Doppelpunkt, kochen, mich um andere kümmern, Blumen anrichten, bei einem Mann bleiben, am Elternabend Interesse vortäuschen, aufhören zu rauchen, zu trinken, Schokolade zu essen, zu verschlafen, an den Fingernägeln zu kauen, merkwürdige Orte und Psychopathen zu lieben. Ich kann, Doppelpunkt, alleine sein, Bücher lesen, formulieren, zuhören und ich kann glücklich sein, ohne Schuldgefühle.
Super, super, super Zitat.
Das ist, ja. Und das drückt aber schon ganz viel auch von ihr aus. Und ich glaube, was mich bei Kindheit auch schon so ergriffen hat, ist, obwohl hier eine extrem prekäre Kindheit erzählt wird, die ich mir natürlich nicht vorstellen kann, erzählt es aber ganz viel auch darüber, also ganz viel Universelles darüber, wie es ist, sich als Kind zu fühlen.
Ja.
Und das aber auch so nah irgendwie dran, dass ich das richtig wieder spüren konnte.
Ja. Ja, es ist ein unverstellter Blick auf Kindheit. Man verklärt Kindheit ja oft.
Ja.
Das Gehirn arbeitet so, dass es sich eher an das Schöne erinnert. Viele, gerade Menschen aus sehr schwierigen Familien, neigen ja dazu, zu sagen, die Kindheit war alles gut und sich mit dem Aggressor zu identifizieren und die Eltern hochzuhalten, die ihnen eigentlich ganz schön viel Leid zugefügt haben und dieses Leid nachher an andere weiterzugeben. Nehmt das, ihr AfD-Wähler.
Ja, ja.
Aber sie hat eher so einen Blick aus der Perspektive des Kindes. Also sie solidarisiert sich mit der kleinen, schwachen, abhängigen Person, die so ein Kind auch ist. Natürlich ist ein Kind auch noch mehr, ne? Und dadurch kommt man, glaube ich, der eigenen Verletzlichkeit, die man als Kind hat und die heute auch noch in einem ist, näher.
Ja. Ja. Das ging mir ganz oft so, dass sie es schafft, zwar eigentlich aus der Erwachsenenperspektive zu schreiben, und das hat ja dann auch manchmal was ein bisschen Vorausschauendes und trotzdem auch wie es manchmal.
Aber ganz wenig. Eigentlich versucht sie nah aus der Kindersicht zu erzählen, aber es ist keine echte Kindersicht. Das ist nochmal interessant, die Perspektive überhaupt.
Genau.
Ja.
Weil es ist irgendwie mit Rückblick erzählt, aber trotzdem mit dieser kindlichen Naivität aus dem Moment. Und wie sie auch manchmal springt, ist so, wie ich auch als Kind in meinen Gedanken gesprungen bin.
Und sie benutzt ganz oft das Präsens, um sozusagen eine Zeitlosigkeit aufzumachen, so eine ewige Kindheit, die immer noch da ist. Also auch das ist natürlich sprachlich super interessant. Ich will ja auch nicht sagen, ich will nicht so verstanden werden, dass die schlecht schreiben kann.
Nein.
Ich will nur sagen, das ist sprachlich angreifbar oder hat so Eigenheiten, wo ich sage, pff, ja, und es funktioniert aber trotzdem sehr gut.
Ja, ich lese mal ein Beispiel
gerne
vor. Ich war 7 Jahre alt, als uns das Unglück traf. Meine Mutter hatte mir gerade einen grünen Pullover gestrickt. Ich bekam ihn angezogen und fand ihn schön. Kurz vor Feierabend gingen wir los, um meinen Vater von der Arbeit abzuholen. Er war bei Riedel und Lindegard in der Kinghorstgarde angestellt. Dort arbeitete er schon immer, das heißt, seit ich denken kann. Wir kamen ein wenig zu früh und ich trat gegen die schmelzenden Schneehaufen im Rinnstein, während meine Mutter wartend am grünen Geländer lehnte. Dann kam mein Vater aus dem Tor und mein Herz schlug schneller. Sein Gesicht war grau und verkehrt und verändert. Meine Mutter eilte auf ihn zu. Detlef, sagte sie, was ist passiert? Er blickte zu Boden. Ich bin entlassen worden, antwortete er. Ich kannte das Wort nicht, aber ich verstand das unerwiderrufliche Unglück. Mein Vater war arbeitslos. Was anderen widerfuhr, war auch uns widerfahren. Riedel und Lindegard, von denen bislang alles Gute gekommen war, bis hin zu meinem unantastbaren Sonntags-5-Euro-Stück, hatte sich in einem bösen und unheimlichen Drachen verwandelt, der mein Vater aus seinem Feuerschlund ausgespien hatte, gleichgültig gegenüber seinem Schicksal, gegenüber uns, mir und meinem neuen grünen Pullover, den mein Vater gar nicht bemerkte. Auf dem Heimweg sprach keiner von uns ein Wort.
Ja, das zeigt eigentlich eine Perspektive aus Kindersicht, aber gleichzeitig von schräg oben,
ja,
von der Erwachsenen, die in das Kind und auf das Kind guckt. Also
total,
das ist ganz speziell.
Mhm. Alleine so dieser, und das weiß ich auch, also das erinnert, also das ist für mich irgendwie das Fundamentale am Kindsein. Du hast so ein Element, das dir wichtig ist, und dann versuchst du aber alles gleichzeitig irgendwie auch mit drin zu gucken, aber eigentlich dein Fokus ist auf dem grünen Pullover und niemand sonst bemerkt die Wichtigkeit vom grünen Pullover.
Das.
Du kannst aber auch nicht drüber sprechen, weil du merkst, was anderes ist gerade im Raum.
Es ist, der rote Teppich ist für den grünen Pullover nicht ausgerollt, aber eigentlich bist du monothematisch damit beschäftigt
und
gleichzeitig ist dein Vater entlassen und denkst, ja, das hat auch irgendeine Bedeutung.
Total, und du
aber
verstehst
hallo,
es aber
hier ist der
nicht.
Pullover.
Genau.
Und total,
finde,
ja, das
ich
ist
finde,
gut beobachtet.
Sie zeigt das so gut auf und ich war richtig ergriffen die ganze Zeit davon, aber auch davon tatsächlich, wie Literatur diesem armen Kind das Leben gerettet hat.
Ja, weitgehend. Das ist auch nochmal eine spannende Frage, auf die wir gleich kommen, wie Literatur das Leben rettet oder vielleicht auch nicht. Da möchte ich gleich auch noch mit dir drüber sprechen. Vorher wollte ich noch eine andere Stelle erwähnen,
ja,
die ich sehr ergreifend fand. Das ist, als sie bei der Schule vorgestellt wird und die Mutter dann so stolz sagt, sie kann schon lesen. Das hat sie sich, glaube ich, selber oder irgendwie mit Hilfe von den Büchern des Vaters beigebracht. Ich weiß nicht genau wie. Und dann freut sich die Tochter, weil sie das Gefühl hat, die Mutter ist stolz. Was ist?
Ich kann sogar drei paar Zeilen dazu vorlesen.
Ja, mach das, okay.
Ich bin knapp 6 Jahre alt und werde bald eingeschult, weil ich schon lesen und schreiben kann. Das erzählt meine Mutter stolz jedem, der ihr noch zuhört. Das hier noch, der ihr noch zuhört.
Ja, super Nebensatz.
Sie sagt, auch Kinder armer Leute können Grips haben. Also mag sie mich vielleicht doch. Mein Verhältnis zu ihr ist eng, qualvoll und unsicher und nach Zeichen von Liebe muss ich immer suchen. Alles, was ich tue, dient dazu, ihr zu gefallen, sie zum Lächeln zu bringen, ihren Zorn abzuwenden.
Ja, das wiederum ist dann alles so Tell, ne?
Genau, also, ist ein bisschen Tell, aber es ist trotzdem so ein bisschen drin. Ja, genau, aber das hätte ich trotzdem aufgeschrieben, weil die Mutterbeziehung, über die kommt vielleicht auch noch gleich zu sprechen.
Aber was dann in der Schule passiert, ist Folgendes. Die stehen da vor der Sekretärin und erzählen so, ja, sie kann schon lesen und schreiben. Und dann sagt die Sekretärin, tja, das ist aber nicht gut, weil das lernen wir hier auf unsere Weise.
Mhm.
Und dann schämt sich das kleine Mädchen und die Mutter stellt sich nicht schützend vor sie, sondern sagt, ja, das ist ja auch wirklich, ich weiß auch nicht, woher sie das hat.
Ja,
so, ne? Und
schlimm.
Lässt sie da voll im Stich. Und da merkt man so einen Bruch, dass die Mutter selbst so unsicher ist, dass sie sich nicht schützend vor die Tochter stellen kann, sondern immer sozusagen den in der Situation Mächtigen irgendwie nach dem Mund reden muss oder ihre Tochter sofort vor den Bus wirft, wenn sie selber dann nur irgendwie besser dastehen kann. Und die Szene fand ich sehr eindrucksvoll. Und daraus ergibt sich dann was mich sehr bedrückt hat, weil ich das selber in einer abgeschwächten Form kenne, nämlich die entwickelt eine gewisse Gefühlskälte gegenüber ihrer Mutter, ihrem Vater und ihrem Bruder und weiß, dass sie eigentlich mehr empfinden sollte für die Familie irgendwo. Und das kenne ich.
Mm.
Und das ist auch tatsächlich dann doch bei mir so ausgeprägt, dass sowas wie die Eltern verschwinden in dieser Titzlomme Episode bei Judith Herrmanns Buch, was dich dann vielleicht irgendwie ergreift, denkst du, da sind die Eltern halt weg. Also das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen wie so ein Mechanismus, der entsteht, wenn, glaube ich, eine gewisse Suche nach Zugehörigkeit zu oft frustriert wird, dass du einfach auf so einen anderen Modus schaltest und sagst so, jo. Ne? Und das sucht man sich nicht aus und das ist aber ganz hilfreich, weil es geht dir dann nicht so richtig schlecht, aber es geht dir natürlich auch nicht gut und du hast natürlich dann eine Bindungsstörung entwickelt, weil bei anderen Menschen ist es ähnlich, dass du so sagst, ja, ne? Damit lebt sich's nicht schlecht, aber es ist auch nicht das hundertprozentige Leben und wenn man dann wieder gesünder wird, dann fangen die Probleme richtig an.
Ja, dann muss man wieder lernen, Nähe zuzulassen.
Genau.
Ich finde auch das Tragische und das habe ich beim Lesen des Buches nochmal irgendwie mir neu überlegt oder so das erste Mal, also durch das Buch bin ich auf die Gedanken gekommen, ich glaube das, was ganz oft irgendwie bei Erziehung schief läuft, ist, dass man Kinder nicht für das sieht, was sie wirklich sind, sondern nur als Kind sieht. Also, dass man sie einfach nur als kleines Wesen eigentlich abtut, aber nicht mit...
Nicht als Individuen.
Nicht als Menschen, nicht als komplett schon fertige
Menschen. Sondern als
irgendeine
Rolle oder ein biologisches...
Ja.
Eine biologische Existenz, die verwaltet werden muss.
Ja, ja.
Ja, ich glaube, früher war das ohnehin seltener, dass man die Bedürfnisse vom Kind, die ein bisschen komplexer waren, sehen konnte, weil das bei den Leuten schon selber nicht gesehen wurde. Das hat auch was mit Armut oder Not zu tun. Aber in der Upper Class gab es andere Gründe, warum man das nicht gesehen hat, weil es da dieses ganze normative Korsett gab. Und ich glaube, das ist heute schon deutlich besser, dass so zarte Wünsche von einem Kind, wie zum Beispiel, ich möchte ein Wasserbrötchen zum Frühstück, irgendwie gesehen werden und man nicht dauernd das Gefühl hat, was willst du eigentlich, du Schlumpf?
Ja, wie kannst du überhaupt nur was wollen?
Ja,
wir haben hier doch nichts.
Merkst du, deinen Eltern geht's auch nicht gut, was willst du denn jetzt noch?
Ja.
Aber das ist schon ein bedrückendes Buch, muss ich sagen. Also auch gerade wegen diesen Anklängen von Psychopathie bei einer Minderjährigen. Also man sieht da schon früh, dass das ein schwieriger Lebensweg wird. Und gleichzeitig bin ich ergriffen von ihrem Trotz und ihrer Entschlossenheit, sich für die Dichtung zu entscheiden. Und das sehe ich aber ambivalent, auch aus eigener Erfahrung. Ja, die Literatur rettet dir das Leben, aber sie wird auch das Gefängnis, das dich vom Leben abschirmt. Ich finde, das ist was Zwiespältiges. Mhm. Also diese Art von Rettung, auch bei der Marlen Haushofer, das ist auch eine Wand. Mhm. Man errichtet eine zusätzliche Wand dadurch, dass man die Dinge als Geschichten sieht, die Menschen als Material sieht, sich selbst als Material sieht. Das ist ja eine große Abspaltungsveranstaltung.
Da sind wir wieder bei Judith Herrmann und dem Literarisieren im Grunde.
Das hängt miteinander zusammen. Und ich glaube, das ist so eine. Es gibt doch diesen Begriff déformé personnel, professionell, also die zum Beruf gehörige Deformation. Ja. Und da würde ich sagen, bei Schriftstellerinnen ist es relativ typisch, dass es so eine Abspaltung von einem Teil des Menschlichseins gibt. Also eine milde Form von Psychopathie, die aber nicht zu diesem Machtstreben des Diktators führt, sondern zum nüchternen, aufrichtigen, schonungslosen Beobachten von Menschen, wozu man aber nur in der Lage ist, wenn man da schon so einen Entfremdungseffekt eingebaut hat. Und das ist ja eine Rettung, aber es ist auch was Destruktives. Mhm. Also finde ich.
Ja.
Also ich finde es ambivalent und wollte noch irgendwas sagen, das habe ich jetzt vergessen.
Naja, ich glaube, also das so wie Tove Ditlevsen, also ihre eigene Kindheit oder also das, was sie mal war als Kind beschreibt, ist ja schon auch deutlich zu spüren, dass das einfach ein Kind ist, was wirklich nach dem eigenen Raum sucht. Und allein dieser Wunsch, den haben ja vielleicht nicht unbedingt alle Kinder so stark ausgeprägt. Das heißt,
da gibt es bestimmt Unterschiede, ja.
Genau, also sie brauchte sowas wie das Schreiben. Das kann ich schon, nicht klar. Alle Kinder brauchen das.
Nee. Nee, nicht in dem Maße, aber und andere Kinder hätten was anderes gebraucht, genau, um mit der Situation da besser umgehen zu können.
Und was sie aber auch so doll braucht, und das hat mich eigentlich auch beim Lesen mit am meisten auch gerührt, ist so diese Anerkennung für das, was sie tut. Ich möchte da nochmal kurz eine Stelle auch vorlesen, denn ich finde auch die, unter anderem die Gedichte, die gezeigt werden, die sie als Kind geschrieben hat, ganz entzückend. Ja. Ich träumte davon, einen Menschen zu finden, nur einen einzigen, den ich meine Gedichte zeigen könnte und der sie loben würde. Großmama würde sie anstößig finden, Edwin, der Bruder, darüber lachen. Ich hatte angefangen, viel über den Tod nachzudenken und ich stellte mir als einen Freund vor. Ich bildete mir ein, dass ich gern sterben würde und einmal, als meine Mutter in der Stadt gegangen war, nahm ich unser Brotmesser und säbelte in der Hoffnung, meine Pulsader zu finden, an meinem Handgelenk herum. Währenddessen heulte ich Rotz und Wasser beim Gedanken an meine verzweifelte Mutter, die sich bald schluchzend über meine Leiche werfen würde. Es passierte aber nicht mehr, als dass ich mir ein paar Schnittwunden zuzog, von denen ich heute noch blasse Narben habe. Mein einziger Trost in dieser unsicheren, wankenden Welt bestand darin, Gedichte wie diese zu schreiben. Einst war ich jung und schön und glühend, so voller Freude und Schalk, wie eine zarte Rose erblühend, jetzt bin ich vergessen und alt. Damals war ich 12. Ansonsten waren meine Gedichte immer noch voller Lügen, wie Edwin sagte. In den meisten ging es um die Liebe und man hätte glauben können, ich lebte ein leichtsinniges Leben voller aufregender Eroberungen. Ich war überzeugt, dass ich sofort in eine Besserungsanstalt geschickt werden würde, wenn meine Eltern jemals ein Gedicht wie diese fänden. Frohlockend spürte ich, mein Freund, als wir in Küssen uns verloren, allein für diesen Augenblick ward ich einmal geboren. Nun ist der vage Jugendtraum verflogen, des Lebens Lust strömt voller Kraft. Mein Freund, ich bin dir stets gewogen, du lehrtest mich die Leidenschaft. Ich schrieb Liebesgedichte an den Mann im Mond, an Ruth oder überhaupt niemanden.
Ja. Sie hat ja irgendwann auch mal das Zitat gebracht, Schreiben heißt sich selber ausliefern, sonst ist es keine Kunst. Und das unterstreicht vielleicht ein bisschen dieses destruktive Element, das auch mitschwingen kann. Ja. Weil wenn man eh schon ein verletzter Mensch ist, sich der Welt, auch fremden Unbekannten auszuliefern. Und ich würde auch sagen, wenn die Literatur so eine Rettung ist und vielleicht dir eine Art Familie gibt oder eine Nähe oder eine Heimat, warum dann suchtmittelabhängig werden?
Ja.
Ne? Also das heißt, so ganz scheint das ja nicht zu funktionieren.
Ja.
Ihr Menschen da draußen an den Endgeräten. Augen auf bei der Berufswahl.
Ja. Ja, weg von den Tabletten.
Ja, oder also ne, dieses, ja, die Literatur hat sie gerettet. Ich bin da skeptisch. Ich erlebe das literarische Schaffen als ein in einem Spannungsfeld zwischen Nähe und Distanz zu sich und anderen. Mhm. Das auch eine abgründige Seite hat, genauso wie zum Beispiel das Wissen eine abgründige Seite hat. Also um etwas Interessantes erzählen zu können, sollte man vielleicht mehr wissen als viele Leute über bestimmte Dinge, über sich selbst oder über die Weltzusammenhänge, über die Gesellschaft. Und dieses Wissen, das kommt zu einem Preis ab einem gewissen Punkt. Und es ist, glaube ich, gut, dass viele Leute das nicht machen.
Ja, das stimmt.
Das ist auch ein bisschen wieder wie bei Judith Herrmann, dass wenn alle Leute alles aus dem Dritten Reich aufdecken würden, dann würde die Gesellschaft hier kollabieren. Mhm. Es ist aber auch gut, dass es einzelne Leute machen. Mhm. Aber irgendwann ist Schluss. Ne? Ja. Und genauso ist es mit, es ist vielleicht gut, dass es Schriftstellerinnen und Schriftsteller gibt, aber das ist nichts so, was zur Nachahmung zu empfehlen ist. Weil es eben die psychische Spannkraft auf eine andere Weise nochmal herausfordert und ja, weiß nicht.
Und gleichzeitig, schwierig. Ich glaube, viele, also ich habe mich oft als Kind einsam gefühlt und als ich dieses Buch Kindheit jetzt gelesen habe, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, ich konnte die Einsamkeit so nachträglich so ein bisschen trösten.
Ja, einfach, du konntest das besser sehen und weil es von außen dir gezeigt wurde, konntest du es annehmen und liebhaben und dich selber als Kind nochmal liebhaben.
Ja, und auch besser einordnen, dass ich dachte, ja stimmt. Und ich glaube, viele Kinder fühlen sich auch so. Also es war für mich so eine gute Draufsicht, auch wenn es eine sehr einzigartige Kindheit natürlich ist oder nicht mehr, also ich nicht mit, absolut nicht mit meiner Kindheit vergleichen, das auf gar keinen Fall. Also diese prekäre Situation ist wirklich nochmal eine ganz eigene. Aber trotzdem, ich finde, ich erzählt es was Universales, was miteinander verbinden kann.
Ja, also was ich Menschen glaube, auch verbinden ja, ich kann. Glaube, obwohl das Buch bedrückend ist, dass es auch diesen Trosteffekt haben kann. Und ich glaube, viele Leute haben das auch deswegen bisher schon so gerne gelesen.
Ja.
Und natürlich auch ist es in einer gewissen Weise ermutigend, gerade für Frauen oder für Menschen aus der Arbeiterklasse, so dass man da sieht, boah, da ist aber auch echt eine Willenskraft dahinter. Wie vielleicht auch bei Annie Ernaux oder Ulla Hahn, die ja auch sowohl Frauen als auch Arbeiterklasse gewesen sind und auch autofiktional geschrieben haben und auch sich erstmal behaupten mussten, um als Dichterin und Schriftstellerin weiterzukommen. Ich habe beim Lesen auch manchmal gedacht, aber das hat mich komischerweise nicht froh oder glücklich gestimmt, dass ich viel Glück gehabt habe in meiner Kindheit, so im Vergleich, weil es mehr Unterstützung gab und mehr Blick für das, was ich bin oder sein will oder was mich umtreibt. Also, dass ich da auch ermutigt wurde manchmal, so beim Schreiben zum Beispiel. Ne? Ich habe ja auch schon in der Grundschule Geschichten vorgelesen, aber ich durfte sie auch vorlesen. Mhm. Im Kunstunterricht, 3. Klasse, haben die Kinder gemalt und ich saß da mit meinem Heft und habe meinen selbstgeschriebenen Western Der Feigling vorgelesen, Stunde um Stunde.
Und sein Heft.
Ja, und das ist natürlich toll, dass die Lehrerin das ermöglicht hat, dass meine Mutter mit mir in die Jugendbibliothek gegangen ist und Bücher ausgeliehen hat, die ich noch nicht hätte lesen dürfen eigentlich. Dass mein Vater mir seine Bibliothek zur Verfügung gestellt hat, mir auch alle möglichen Karl-May-Geschichten vorgelesen hat in seinem von Zigarrenrauch schweren Zimmer. Das war auch immer sehr speziell. Und dass meine Geschwister auch da waren und anders als Edwin, der einmal Gedichte von ihrem Poesiealbum findet und sich vor Lachen ausschüttet, haben meine älteren Geschwister sich so wohlwollend und schützend vor meine Umtriebe gestellt und gesagt, oh toll, der Kleine schreibt was und so. Ja. Ne? Und das fand ich schon sehr ermutigend. Daran musste ich jetzt auch denken beim Lesen. Aber es hat mich irgendwie nicht versöhnt, getröstet oder gefreut, sondern ich war die meiste Zeit beim Lesen traurig.
Ja.
So, einmal für sie, aber auch für dieses, Ja, für dieses diese Erkaltung, das hat mich sehr unangenehm berührt, weil ich das irgendwie kenne. Nicht in dem Maße so, aber es ist wie so eine Stück für Stück in einen reingreifende emotionale Behinderung, die ein Schutz sein soll und die ja einen überleben lässt, die aber eben auch scheiße ist.
Ja.
Und so ähnlich sehe ich das auch mit dem Schreiben.
In diesem Sinne.
Ich glaube, der Punkt ist klar geworden. Ja, in diesem Sinne. Außerdem noch wollte ich noch sagen, um hier noch ein bisschen Stilkritik anzubringen, ich heulte Rotz und Wasser. Das ist wieder so eine der Stellen, wo einfach auch so eine Phrase kommt, die nicht nötig ist.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob das Buch, wenn man das jetzt nochmal anders lektoriert hätte, besser wäre. Ich glaube, die Tove Ditlevsen, die kann sich alles Mögliche erlauben, weil, wie ich eben gesagt habe, die Persönlichkeit und das Leben von der und die Aufrichtigkeit, mit der sie schreibt, einfach dann schon so stark sind, dass das sticht das andere alles aus.
Ja.
Also so, es funktioniert trotzdem unglaublich gut. Oder vielleicht gerade auch deswegen.
Ich glaube tatsächlich gerade auch deswegen. Ich glaube, in anderen Büchern könnte ich das auch nicht so, könnte ich nicht so gut drüber hinweglesen. Aber dadurch, dass es ja auch noch mal so ein bisschen auch diese kindliche Perspektive ist, wo man Rotz und Wasser heult. Also ich fand das passend.
Ja, das schafft eine sonderbare Distanz zu dem Heulen, weil das Heulen wird dadurch sowas Stereotypes oder sowas Melodramatisches, soll es ja auch sein.
Ja, eben.
Also das sind ganz merkwürdige Sachen. Und vielleicht hat sie einfach ein total gutes Gespür dafür, wann Dinge, die eigentlich nicht gehen, gehen, weil sie aus einer Dringlichkeit und aus einer Klarsicht heraus schreibt und nicht aus einer akademischen Position heraus. Gut, wir können beide Bücher empfehlen. Kindheit ist schon noch die etwas stärkere Nummer hier, das ist klar. Also wenn ihr nur eins von den beiden Büchern kauft, dann das und dann Jugend und Abhängigkeit gleich mit, die ich noch nicht gelesen habe. Ich habe es nicht mehr geschafft. Ich hatte eigentlich ambitioniert, dachte, ja klar, die schaffe ich jetzt auch noch schnell. Hat sich nicht ergeben, aber gekauft sind sie.
Sehr schön.
Nefeli, es hat mich wieder gefreut, bereichert, weiser und nachdenklicher gemacht, mit dir zu sprechen.
Das sind aber schöne Abschlussworte.
Und ich freue mich, dass wir jetzt mit unserem Tontechniker essen gehen, denn ich habe bei all diesem Elend in der Welt
trotzdem noch Hunger.
Guten Appetit bekommen.
Ich auch.
Also danke fürs Zuhören, ihr anderen, und tschüss.
Lachsbrunch, der Literaturschnack, wird gefördert von der Behörde für Kultur und Medien Hamburg. Vielen Dank an Dirk Hertrampf. Produziert wird der Podcast von Piero Masterlerz.